Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und auch heute, wie immer, mit Florian.
Und mit Ruth. Schönen guten Tag. Und wir sind quasi fast live. Wir nehmen auf und ein paar Tage später, heute ist bei uns, was haben wir heute? Donnerstag? Nein, Mittwoch. Heute ist Mittwoch.
Und ich weiß auch nicht. Die Arbeitswoche ist zwar noch jung, aber es ist schon wieder alles.
Heute ist Mittwoch, der 6. September und diese Folge erscheint am Dienstag, dem 12. September. Das heißt, wir haben unsere voraufgezeichneten Sommerfolgen hinter uns gelassen und sind jetzt wieder quasi live am Geschehen der Astronomie.
Und ja, es sind nur ein paar Lichttage in der Vergangenheit quasi.
Genau, das heißt, wir können jetzt all das aufarbeiten, was im Sommer passiert ist, beziehungsweise die neuen aktuellen Geschichten besprechen. Jetzt geht's ja bis zum nächsten Sommer wieder mit den normalen Folgen weiter, so wie es auch vor dem Sommer war, weil wir alle...
Ich habe mir gedacht, du sagst, jetzt geht's bis zum nächsten Sommer weiter mit den Dingen, die wir in diesem Sommer verpasst haben.
Ja gut, das würden wir vermutlich auch schaffen, weil ja, es passiert ja ständig was, aber ja, wir sind alle frisch und erholt aus dem Sommer. Bist du frisch und erholt, Ruth?
Ja, oh Gott! Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir war das noch nie so, dass ich aus einem Urlaub frisch und erholt und motiviert für Nicht-Urlaub zurückgekommen bin. Also, ich meine, das ist schon okay, aber ich bin dann immer so ein bisschen...
Hast du was Astronomisches erlebt im Urlaub, über das wir sprechen müssen?
Ich habe eine Sternschnuppe gesehen.
Na gut, das zählt nicht.
Und habe mir nichts gewünscht. Aus Protest. Nein, ich habe sogar mehr als eine gesehen, ein paar. Aber nein, ich habe mich versucht, vom Universum fernzuhalten. So ja, wirklich. Ich weiß, Moment mal, das stellst du immer so Fragen, wo man dann immer irgendwie so nachdenken muss.
Na, Entschuldigung.
Hast du was Astronomisches erlebt, Florian?
Ich glaube fast nicht. Ich überlege auch, aber eigentlich kann ich mich nicht erinnern.
Warst du nicht irgendwo in Beuerbach und so weiter?
Da stimmt.
Die Geschichte schon.
Ich habe erzählt, dass ich dorthin fahre.
Ja, genau.
So in den Geburtsort von Georg von Beuerbach, dem Astronomen aus der frühen Neuzeit. Dort war ich auch, aber da reden wir ein andermal drüber. Da habe ich in der Zwischenzeit Leute organisiert, die sich deutlich besser mit der Astronomie der frühen Neuzeit auskennen als du oder ich. Und mit denen werden wir irgendwann in naher Zukunft mal ausführlich sprechen. Und dann
cool, das heißt, du hast dir Leute organisiert, die quasi für uns statt uns Themen vorbereiten und uns die Arbeit ersparen.
Nee, einfach Leute, die sich auskennen, die das extra vorbereiten müssen.
Ja, das ist auch gut.
Das ist der Sinn von Leuten, die sich auskennen.
Ja. Also, wir kennen uns auch aus, müssen aber trotzdem immer wieder vorbereiten. Wie zum Beispiel die Dinge, die passiert sind, ja. Seit wir Urlaub gemacht haben. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben,
ja,
die passiert sind.
Ihr macht das.
Also ist natürlich, obwohl, Moment. Also zuallererst, natürlich, ja, wir müssen reden über all die Dinge, die wir verpasst haben in den letzten, es waren ja beinahe 3 Monate, oder? Weil wir haben ja irgendwie Mitte Juni das letzte Mal aufgenommen.
Ja.
Krass, ja. Naja, aber bevor wir da gleich hinein in einem Deep Dive in die Astronomie uns bewegen, muss ich noch etwas sagen, was ihr nicht verpassen sollt, und zwar gleich am Anfang, damit es alle mitkriegen, nicht die irgendwie einschlafen oder, keine Ahnung, abschalten. Es gibt etwas, was ihr nicht verpassen solltet, ihr im Sinne von ihr, die ihr mir hier zuhört, uns zuhört. Ich bin nämlich morgen, der 13. September, Mittwoch, der 13. September, bin ich im ältesten Planetarium der Welt, Hüstel, zu Gast. Ich bin in Jena im Planetarium und mache dort eine Lesung und es wird, glaube ich, ganz cool. Und es gibt noch freie Plätze, wurde ich informiert. Insofern,
ja,
Leute, bewegt
dorthin.
Euch.
Ja. Ich kann das nur empfehlen. Ich habe ja 15 Jahre in Jena gelebt. Ich habe das Planetarium als Besucher besucht. Ich habe im Planetarium in der gleichen Veranstaltungsreihe, in der du jetzt bist, auch schon einen Vortrag gehalten. Und es ist wirklich sehr schön dort und Jena ist sehr schön. Also ich wäre gern dort, aber ich kann leider nicht. Ich muss da irgendwo anderweitig arbeiten. Aber ja, ich bin sehr neidisch, dass du nach Jena darfst und ich nicht.
Hihi. Und es ist schon echt irgendwie lang in der Planung. Es ist auch irgendwie, es hat sich schon zweimal verschoben. Einmal Covid-bedingt in der Tat und ein anderes Mal wegen einer anderen Terminkollision und so weiter. Und jetzt findet es endlich statt und ich freue mich schon wirklich sehr, sehr, sehr. Ich war da ja noch nie.
Du warst schon mal in Jena.
Ich war zweimal in Jena. Planetarium. Also. Ja, ich war bei dir in Jena, aber ich war Noch nicht im Planetarium.
Waren wir nicht im Planetarium?
Nein, wir waren nicht im Planetarium. Ich
hab sowas. Mhm. Aber hast du, was fällt mir gerade ein, hast du nicht gesagt, du warst kürzlich in Heidelberg?
Ja, ich bin gestern Nacht aus Heidelberg zurückgekommen. Ich war gerade 2 Tage in Heidelberg. Schnelle Kurzvisite.
Okay, aber da hast du auch irgendwie irgendwo was Astronomisches gemacht, weil jetzt langsam ist es ein bisschen verdächtig. Wenn du jetzt sagst, du fährst doch noch nach Krems oder so, dann muss ich annehmen, dass du irgendwie eine Enthüllungsbiografie oder so schreibst. Weil ich habe in Jena gelebt und gearbeitet, ich habe in Heidelberg gelebt und gearbeitet. Also
bist du mich verfolgt. Ich suche nach Themen fürs neue Buch, Florian.
Ja, aber ich weiß nicht.
Gibt es da was zu enthüllen?
Es wird mir schmeicheln, wenn du ein Buch über mich schreibst, aber ich glaube, das wird sie nicht verkaufen.
Ich weiß nicht. Naja, vielleicht noch nicht. Warten wir noch ein paar Jahre, ja, oder?
Schreibt gar nicht, also habe ich nichts dagegen, aber ich glaube, rein wirtschaftlich ist das ein schlechter Deal.
An all die Stätten deines Wirkens. Ja. Nein, ich war in Heidelberg beim RNF Rhein-Neckar Funk oder Fernsehen, eins von den beiden, und habe mit dem sehr netten Wolfgang Heim ein Gespräch geführt über den Weltraum, das Universum, ein bisschen ein wilder Ritt quer durch.
Ja, sollte man das irgendwo sehen können, wo auch nicht Heidelberg ist, sondern Internet, dann verlinken wir das.
Ja, genau. Man kann das im Internet sehen und im Fernsehen ist es jetzt auch bald irgendwie in den nächsten Tagen. Aber Internet, ja, genau.
Also geht alle nach Jena, geht dorthin, ja. Da ist es schön. Bring mir jede Menge Zeug mit, Rot, so Merchandise vom Planetarium oder keine Ahnung, eine Dose Thüringer Rostbratwürste oder keine Ahnung, bring mir Zeug aus Jena mit.
Und ich habe dir was aus Bosnien mitgebracht.
Ui, cool, bin schon gespannt.
Das kriegst du dann nachher.
Ui, da bin
wir
ich auch
treffen
gespannt.
Uns ja heute noch. Also.
Na, sehr cool, ich bin gespannt. Gut.
Ich weiß nicht, naja, ja.
Na, ich werde sehen.
Können wir das nächste Mal drüber reden.
Okay, passt. So.
Aber dann zur Astronomie, jawohl, oder? Was wir verpasst haben. Also, das allererste, was wir verpasst haben, was auch irgendwie maybe the biggest thing, das wir verpasst haben, waren die beiden Dinge, die Ende Juni veröffentlicht wurden. Du weißt, wovon ich spreche. Ja. Die Bestätigung der Existenz des Gravitationswellenhintergrunds,
ja,
plus
genau,
das fantastische Neutrino-Bild, nenne ich es jetzt auch mal, so wie alle, obwohl es kein Bild ist, egal, Neutrino-Bild unserer Milchstraße.
Genau, das haben wir, glaube ich, in der vorletzten Folge, in irgendeiner Sommerfolge oder vor 3 Folgen haben wir da mal kurz drüber gesprochen. Da ist es gerade, war es noch nicht offiziell, aber es gab jede Menge Gerüchte. Und
da hast du es schon erraten, ne?
Gravitationswellenhintergrund, der war nicht schwer zu erraten. Und dann habe ich gesehen, was mit Neutrinos kommt noch, aber was genau, habe ich dann nicht mehr erraten können. Aber wir haben es zumindest mal grob angeteasert, aber du wirst uns jetzt ausführlich berichten, oder?
Ich werde jetzt sagen, naja, ausführlich. Es ist so viel passiert. Soll ich jetzt wirklich aus... meine Lieben, ausführlich, mehr oder weniger ausführlich, habe ich drüber in unserem befreundeten Podcast mit Holgi Wrindt Astronomie Spezial gesprochen.
Ah, ja.
In der letzten Folge. Im Juli.
Ich erinnere mich,
muss
ja.
Die erschienen sein. Da haben wir das irgendwie so, ja, also jetzt vielleicht nicht ganz so ausführlich, wie es UniversumshörerInnen gewohnt sind, aber doch ausführlich genug besprochen.
Okay, aber dann.
Da könnt ihr ein bisschen rein. Und wir können natürlich auch noch ein bisschen drüber reden. Was von den beiden hast du, Florian, faszinierender gefunden?
Ja, es war beides faszinierend, aber ich meine, der Gravitationswellenhintergrund ist schon recht cool, wenn man sich denkt, dass das Universum so ständig voll ist mit so, ja, Gewackel, aber dass wir quasi in so einem ständig herumwackelnden Universum leben, das ist schon irgendwie eine sehr, sehr, ja, bizarre Vorstellung. Aber da der Gravitationswellenhintergrund ja schon in einer von unseren Folgen einigermaßen, ja, halbwegs erklärt worden ist, Cosmic Latte hat auch eine Folge gemacht, wo darüber gesprochen wurde, und Wrindt hat eine Folge gemacht mit dir, wo darüber gesprochen wurde. Das heißt, das können wir alles verlinken. Also würde ich mich dann doch aufs Neutrino-Bild konzentrieren, weil es ja das ziemlich fast noch beeindruckender ist, dass wir da irgendwie ein Bild unter Anführungszeichen haben, das nicht mit Licht gemacht wurde, sondern aus der Registrierung oder der Detektion von Teilchen, die eigentlich ja so nichtig sind, dass sie überall durchgehen und eigentlich durch nichts zu registrieren sind, aber wir haben doch ein paar registriert und dann damit ein Bild unserer Milchstraße gemacht. Also wenn du da ein bisschen erklärst, wie das genau abgelaufen ist, das finde ich cool.
Ja, es ist total krass. Ich finde auch das Neutrino-Bild, für mich war das auch irgendwie, also es ist eben, na, wie du gesagt hast, beides cool, aber die Neutrinos sind, es ist einfach die Art und Weise, wie das Ganze zustande kommt, wieder mal Also immer, ich weiß nicht. Das ist eigentlich bei beiden, weil die Art und Weise, wie man den Gravitationswellenhintergrund detektiert hat, ist natürlich auch extrem cool, ne? Mit diesem Pulsar-Timing-Arrays und so weiter. Ah, schwierig. Nein, Neutrino-Bild, ja, du hast recht. Weil nämlich, also ich finde ja, das Coole an den Neutrinos ist ja, dass wenn man so ein Neutrino detektiert, dann ist das wirklich quasi direkt von dort hergekommen, wo es entstanden ist. Weil es eben mit nichts interagiert, weil es nicht irgendwo hinein rast, durchfliegt, absorbiert wird, wieder emittiert wird, wie das Licht. Das Licht ist ja quasi überall drin und Ding und ja, man kriegt Licht von ganz vielen Dingen im Universum und alles oder fast alles, was wir wissen über die Dinge da draußen, kommt vom Licht, das wir bekommen. Aber jetzt haben wir eben genau mit den Gravitationswellen auch und mit den Neutrinos da zwei komplett unterschiedliche und quasi unabhängige Fenster ins Universum geschaffen.
Ich schiebe noch mal ganz kurz eine Erklärung ein. Neutrino, für die, die es vielleicht noch nicht so genau wissen, damit wir dann da alle auf dem gleichen Stand sind. Also Neutrinos sind Elementarteilchen, die so gut wie keine Masse haben, aber eine ganz geringe Masse schon. Und es sind Elementarteilchen, die nicht elektromagnetisch oder so gut wie gar nicht elektromagnetisch wechselwirken. Das heißt, für Neutrinos ist normale Materie quasi transparent, unsichtbar, die ist nicht da. Und Neutrinos werden bei allen möglichen Arten von Kernreaktionen erzeugt, unter anderem auch bei den Kernreaktionen im Inneren eines Sterns. Das heißt, jeder Stern schickt nicht nur Licht hinaus ins All, sondern auch unzählige Neutrinos, also wirklich Zahlen, die man sich nicht vorstellen kann, also irgendwie eine Billion, Billiarde pro Sekunde auf einer Fläche, die so groß ist wie unser Fingernagel, saust da ständig durch uns durch. Also das Universum ist voll mit diesen Neutrinos, die eigentlich so gut wie gar nicht mit normaler Materie wechselwirken. Und wenn man die detektieren kann, dann kriegt man eben wirklich ein Signal, das unmittelbar in gerader Linie von dem Ort kommt, wo dieses Teilchen erzeugt worden ist, weil ja es zwischendurch mit nix reagiert hat und einfach schnurstracks geradeaus von seinem Entstehungsort dann bis zu unserem Detektor geflogen ist, wo dann von diesen Billionen, Billiarden, Trilliarden Dingern irgendwie 5 detektiert werden oder so.
Ja, ja, das ist total krass. Es ist irgendwie bei Supernovae zum Beispiel, Supernova-Explosionen, werden auch jede Menge Neutrinos frei. Und ich meine, jede Menge. Ja. Das ist irgendwie so, die genaue Zahl habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Irgendeine Zehnerpotenz mit 50. Ich glaube, es sind 10 hoch 52. 10 hoch 52. Oder so waren es sogar 57. Keine ja, Ahnung.
Ist auch
gut, ganz vollkommen scheißegal. Also irgendwie eine 1 mit mehr als 50 Nullen. Das ist die Anzahl an Neutrinos, die bei so einer Supernova-Explosion produziert werden, hauptsächlich eben tatsächlich quasi in der Explosion, ja, also nicht im Stern davor, sondern in dieser Gaswolke, die da irgendwie nach draußen rast. Und von diesen 1 mit mehr als 50 Nullen Neutrinos, wenn so etwas passiert, so eine Supernova, dann detektiert man auf der Erde irgendwie 4.
Ja, okay, ja.
Die es bis zu uns geschafft haben. Und die, also noch dazu, dass die da überhaupt, also sie kommen durch, ja, sie kommen ja ganz leicht durch, das ist nicht das Ding, aber dass man sie separieren kann von all den anderen Quellen, weil es werden ja überall Neutrinos erzeugt, in einer Banane, überall, ja, in der Sonne, ja, in der Atmosphäre, die allermeisten Neutrinos, die wir detektieren, und zwar irgendwie auch mit einem absurden Faktor von 1 zu, weiß nicht wie viel, Millionen, ja, millionenfach mehr Neutrinos werden in unserer Atmosphäre erzeugt als im Outer Space, ja.
Die terrestrischen Neutrinos heißen die.
Genau, ja. In der oberen Atmosphäre werden die erzeugt. Das heißt, du musst diese Neutrinos, die irgendwo aus der Milchstraße Lichtjahre, tausende Lichtjahre entfernt quasi da produziert worden sind, in irgendeiner fernen Supernova-Explosion zum Beispiel, zurückverfolgen und aus diesem Meer an terrestrischen und oder auch Sonnenneutrinos, weil da kommen natürlich auch, ne, das ist die zweitmeiste Quelle-Ding her, da separieren. Ne? Du musst es irgendwie schaffen, die da raus zu filtern und zu bestimmen, welches Neutrino kommt woher und wie wahrscheinlich ist es, dass es daher ist oder dorthin. Das ist wieder alles eine Frage
der Wahrscheinlichkeit. Und die Dinger, die Geräte, mit denen man diese Neutrinos registriert, die heißen zwar auf Neutrino-Teleskop, haben aber nichts mit normalen Teleskopen zu tun. Das sind quasi so, ja, gigantische, meistens Wasser Ansammlungen oder Ansammlungen aus Eis, was ja auch Wasser ist, wo irgendwelche Lichtdetektoren drin sind, also diese Geräte, die sehr gut darin sind, Licht zu detektieren. Und diese Neutrinos, die kommen halt dann, und dann, die Details lasse ich jetzt aus, aber wenn die dann auf Wasser treffen, und man nimmt deswegen Wasser, weil Wasser transparent ist und man da Lichtblitze gut drin sehen kann, weil nämlich, wenn diese Neutrinos dann doch mal, wenn irgendwie eins von diesen unzähligen Trillionen doch nochmal mit irgendwie einer normalen Materie wechselwirkt, dann gibt es einen ganzen Haufen Reaktionen und so weiter. Und am Ende von diesen ganzen Reaktionen steht ein Lichtblitz, und den kann man beobachten, und da weiß man, aha, da war was. Und dann, wenn ich ausreichend viele von diesen Detektoren habe, kann ich grob feststellen, aus welcher Richtung das Teilchen gekommen sein muss, das diesen Lichtblitz verursacht hat, und ich kann dann auch aus der Länge und der Intensität und so weiter auch noch die Energie berechnen, die dieses Teilchen gehabt hat. Und eben, wenn ich weiß, wo es hergekommen ist, aus welcher Richtung, und wenn ich weiß, welche Energie das Neutrino gehabt hat, dann kann ich grob abschätzen, von welcher Quelle es gekommen ist, weil die Energie von terrestrischen Neutrinos ist eine andere als von solaren Neutrinos oder von extrasolaren Neutrinos oder von extragalaktischen Neutrinos, die haben alle unterschiedlich starke Energien. Mhm. So kann man die grob auseinandersortieren.
Und das Krasse ist ja auch, also ich finde, der Name Neutrino-Teleskop stimmt schon ein bisschen, weil sie beobachten ja eigentlich Licht. Ja. Ne? Also man beobachtet natürlich nicht die Neutrinos, oder man detektiert, man findet ja auch nicht die Neutrinos selber, sondern das, was die Neutrinos in dem Eis machen. Also eins von Quadrillionen. Und das ist dieser quasi Überschallknall des Lichts, ne, den man da sieht, dieser Lichtblitz, das ist diese Cherenkov-Strahlung. Das ist ja auch extrem cool. Wenn sich dann irgendeins von diesen Produkten, dieses Teilchen, Schauers, ich weiß nicht mehr, was es waren, ich glaube Myonen sind es, oder korrigiert mich bitte, die sich dann als Folge schneller bewegen als die Lichtgeschwindigkeit in dem Eis, in dem Wasser, verursachen diesen Überlichtblitz, wie man es nennen mag. Ja.
Wenn Licht sich nicht durch Vakuum bewegt, dann bewegt es sich ja langsamer als mit der klassischen Vakuum-Lichtgeschwindigkeit. Das ist ja 209.792,458 Kilometer pro Sekunde. Das ist nur im Vakuum, und da kann nichts schneller sein, aber in Materie ist Licht langsamer, und da können sich Teilchen dann durchaus schneller als das Licht in diesem Medium bewegen. Und wenn Teilchen das tun, dann gibt es eben das Äquivalent von einem Überschallknall, also quasi einen optischen Überschallknall. Das ist eben diese Cherenkov-Strahlung, dieser Lichtblitz.
Das schönste Licht der Welt, hast du das schon mal live gesehen?
Nein.
Das ist so schön. Das ist so ein Licht, das ist so ein bläuliches Licht, ich weiß auch nicht warum, das zieht einen so an, man möchte dahin, man weiß, man sollte dort nicht hin, wo das Licht herkommt, weil das sind dann meistens irgendwie schnelle Neutronen unterwegs dort und ungesund, aber ja, wenn ihr mal die Chance habt, euch das anzuschauen, dieses Cherenkov-Licht in einem Schwimmbadreaktor zum Beispiel.
Ja, weil jeder einen Schwimmbadreaktor hat.
Er geht dahin, ja. Sollte in mehr Schwimmbädern so separate Becken mit Reaktoren, kleinen Reaktoren geben.
Ja, also man kann das in Nuklearreaktoren sehen oder vielleicht in manchen Teilchenbeschleunigern, aber da als Normalsterblicher sieht man das eher nicht. Und
schade,
ja, oder? Blaues Licht ist auch schlechter, schläft man schlechter ein. So.
Egal. Das waren die beiden Hauptmeldungen eigentlich.
Nee, wir haben noch nicht über das Bild gesprochen. Wir haben jetzt nur mal über Neutrinos gesprochen. Was sieht man denn auf dem Bild?
Naja, das Bild, sorry. Also das Bild selber ist jetzt underwhelming. Ist wieder mal das Wort, natürlich, weil, also was sieht man auf dem Bild? Sie haben das, wie das Bild veröffentlicht wurde es quasi unterlegt auf dem Hintergrund eines normalen Bildes der Milchstraße. Also halt dieses wolkige, milchige Band mit dem Neutrino-Bild quasi drüber. Wie man das Bild veröffentlicht hat, war das ja quasi unterlegt mit einem sichtbaren Lichtbild der Milchstraße. Also man hat da quasi ein normales Bild der Milchstraße, das wolkige, milchige Band, ja, am Himmel, hat man da quasi als Hintergrund gewählt, weil sonst wäre dieses Neutrino-Bild quasi nur so ein blobbiges, splotchiges Ding gewesen, weil, es sind halt doch Neutrinos. So genau kann man die nicht zurückverfolgen, dass man quasi wirklich ein scharfes Bild bekommt, weil man aber nicht genau weiß, wo exakt die herkommen. Man weiß so ungefähr von hier oder ungefähr von hier, und dementsprechend hat man dann halt einfach so Blobs nebeneinander, die mehr oder weniger so im Bereich der Milchstraßenebene über den Himmel verteilt sind.
Man sieht auf dem Bild farblich kodiert, also in Falschfarben logischerweise, die Intensität, die Menge an Neutrinos, die aus bestimmten Regionen des Himmels gekommen sind. Und das stimmt grob mit der Struktur unserer Milchstraße überein.
Ja, Sie haben den Algorithmus, mit dem die Wahrscheinlichkeiten der Herkunft dieser Neutrinos berechnet wurden, ja schon auch getuned mit den optischen und Gammastrahlungsdaten. Also es wurde quasi schon, weil das macht auch Sinn, weil die Neutrinos kommen daher, wo auch die zum Beispiel die Gammastrahlung herkommt und wo auch das Licht herkommt. Also die werden in ähnlichen Prozess natürlich erzeugt. Drum macht es auch Sinn, da die Wahrscheinlichkeit quasi zu optimieren mit den sichtbaren Licht und sonstigen Lichtdaten. Ja, also es macht schon Sinn, das dann auch da drunter zu legen, weil man hat das quasi mit Hilfe des sichtbaren Lichtes auch so zu einem Bild erst gemacht. Ja.
Also aber die wissenschaftliche Neuigkeit ist die Existenz des Bildes, dass man in der Lage war, so viele Neutrinos zu registrieren, die eben nicht von der Sonne, nicht von der Erde, sondern wirklich eben aus der Milchstraße kommen, dass es für ein Bild gereicht hat, aber wissenschaftliche Erkenntnisse, neue, hat man aus dem Bild noch nicht geholt.
Nein, first step, ne? Das ist irgendwann der Anfang. Und das ist immer ähnlich wie beim Gravitationswellenhintergrund. Ja, die sind beide, es hat doch auch schon irgendwie Sinn gemacht, die gleichzeitig zu veröffentlichen. Also es war zwar nicht jetzt unbedingt Absicht, aber ja, das, weil es beide sehr ähnliche, wie soll ich sagen, ja, so first steps irgendwie auch sind. Ja, und bei beiden kann man aus dem, was man jetzt hat, erst so richtig anfangen, da sich ordentlich reinzufuchsen und zu versuchen, wirklich die Herkunft von individuellen Neutrinos irgendwie zum Beispiel da rauszuholen aus diesen Daten. Ja.
Ich meine, ist eh cool, aber ich würde gerne auch mal einen Last Step sehen. Irgendwas, was sagt, okay, jetzt haben wir das rausgefunden, jetzt sind wir mit dem fertig, jetzt brauchen wir uns um das nicht mehr kümmern. Das fände ich mal interessant.
Und dann grabst dich ein oder was machst du dann? Was für ein Last Step?
Naja.
Es gibt nie einen Last, es gibt immer noch mehr. Zu wissen, zu...
Allgemein ist es natürlich richtig, aber so auf ein Gebiet, wenn man sagt, okay, keine Ahnung, wir haben jetzt vollumfänglich verstanden, weiß ich nicht, wie dieses eine Ding, keine Ahnung, wie Planeten entstehen, frage mich nicht oder sowas. Das wissen wir jetzt fertig, das sind wir jetzt durch, das können wir jetzt aufschreiben, das haben wir und jetzt schauen wir uns was anderes an. Also ich fände es interessant, wenn es irgendwo mal irgendwas gäbe in der Wissenschaft, wo man sagt, okay, das haben wir jetzt durch.
Ja. Was es dann wäre, gell?
Ja.
Aber es ist auch, manchmal denke ich mir dann auch, wenn ich dann irgendwelche Newsletter-E-Mails kriege mit irgendwelchen Konferenzankündigungen, irgendwie so Influence of Environment on Galaxy Evolution. Ich denke mir, das war das Thema meiner Doktorarbeit. Das heißt, Entschuldigung. Jetzt sollte man das doch schon langsam irgendwie, we still don't know what, bla bla bla. Und ich denke mir, naja, wissen wir das schon so, naja. Aber es ist halt immer so, je weiter man ins Detail hineingeht, ne? Desto mehr kommt man drauf, wie wenig man weiß. Das
ja, ja vielleicht, so. Liebe Hörerinnen und Hörer, seid ihr oft wissenschaftlich aktiv, vielleicht seid ihr gerade in einem Forschungsgebiet tätig, wo man kurz davor ist, dass es zu Ende ist, dann schreibt uns, damit wir euch anfeuern können.
Vielleicht habt ihr selbst ein Thema schon quasi beendet. Vielleicht habt ihr selber bei eurem eigenen Forschungsthema gesagt, und jetzt habe ich es rausgefunden, jetzt wissen wir es und jetzt ist aus damit. Jetzt braucht man nicht neue Daten. More observations are not needed. Letzter Satz des Papers. Ne?
Ja, wäre cool, aber ich glaube, wird es nicht geben. Aber wäre interessant, wenn es sowas geben würde und wie du gesagt hast, was es dann wäre.
Ja, und apropos mehr Daten, mehr Beobachtungen, was noch passiert ist und was in Zukunft extrem spannend wird. Euklid ist gestartet, haben wir auch verpasst.
Ja.
Aber Evi hat da in Cosmic Latte, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen genauer noch drüber geredet, gell?
Ja. Euklid und dunkle Materie, dunkle Energie haben sie die zwei Folgen gemacht. Verlinken wir
aber
auch.
Aber ich meine, also das ist wirklich, das ist einfach nur die Zahlen, ich meine, diese Euklid beobachtet 35 Millionen Galaxien spektroskopisch, ja, mit genauen Positionen und ihrer Geschwindigkeit, ihrer Entfernung, genau, ja. Du weißt genau, wo die sind im Weltraum, so 3D, ja.
Hat noch nicht 35 Millionen beobachtet, hat aber das nicht, ist das Ziel, ja. Das ist erst,
erst losgeflogen.
Ich glaube, Juli oder sowas ist Euklid, die von der ESA ist Euklid, oder? Ist eine Raumsonde,
Anfang Juli ist es losgeflogen, ja.
Weltraumteleskop von der ESA und das ist Anfang Juli gestartet und beobachtet Galaxien, um dann was damit zu machen?
um durch die Verteilung der Galaxien ihre genaue Position, ihre Bewegung und auch ihre Form Rückschlüsse darauf zu ziehen, was da sonst noch alles da ist im Universum, nämlich nicht sichtbares Zeug, dunkle Materie und dunkle Energie. Wenn ich genau weiß, wo die Galaxien sind, wie sie sich bewegen, wie sie durch den Raum quasi verformt werden und durch die Präsenz der dunklen Materie verformt werden, wenn ich das weiß, kann ich quasi Rückschlüsse darauf ziehen, wo diese dunkle Materie ist, wie genau sie verteilt ist, wo die dunkle Energie ist, wie sie verteilt ist, wie sie wirkt, was passiert. Es ist einfach ein riesiges 3D-Puzzle des Universums, eine riesige 3D-Karte des Universums über die letzten 10 Milliarden Jahre quasi Lebenszeit und Raum des Universums, ja, also.
Ja, damit wir endlich mal diese Geschichte mit der dunklen Materie, ja. Das wäre zum Beispiel sowas.
Damit man das endlich mal abschließen
kann. Dass man sagen kann, so, jetzt wissen wir, was dunkle Materie ist, jetzt sind wir fertig damit. Das wäre zum Beispiel.
Naja, wenn man mal weiß, was dunkle Materie ist, dann ist das, glaube ich, schon auch bis zu einem gewissen Grad abgeschlossen, wenn man einfach sagt, ja, daraus besteht sie, oder?
Ja. Die ersten Bilder von Euklid, falls du das nicht eh sagen hättest wollen, die gibt schon. Also die Instrumente funktionieren alle ganz gut. Und ich verlinke das in den Shownotes. Da kann man sich anschauen, was da Euklid alles so fotografiert hat, testhalber. Also wissenschaftliche Daten gibt es auch nicht. Aber ist ganz interessant. Da kann man sich auch diese Spektren anschauen. Das schaut dann aus, als wäre sie wie Bildfehler, weil man nur Unmengen Striche auf dem Bild sieht. Aber die ganzen Striche sind eben alle Spektren von einzelnen Galaxien und Sternen. Also verlinkt das, wer es genau wissen will. Also Euklid funktioniert.
Ja, super, das wird so krass. Das wird echt super. Ich freue mich schon so. Also man hat sich irgendwie in letzter Zeit ist es so, man freut sich die ganze Zeit nur auf die Daten. Ja. James Webb sowieso, aber jetzt kommt das, dann kommt noch das.
Was
wir werden
noch
berichten, wenn es dann kommt. Genau, was war noch? Es ist ein Auto am Mond gelandet.
Richtig, das war unsere erste Sommerfolge. Da habe ich über die indische Raumfahrt gesprochen und wir haben angekündigt, dass Indien vorhat, auf dem Mond zu landen. Als, wenn es klappt, viertes Land, dem das gelingt. Indien hat schon mal versucht, hat es nicht geschafft. Und mit der Mission Chandrayaan 3 wollten sie es dann ein zweites Mal probieren, damit sie eben das vierte Land nach den USA, nach der Sowjetunion und nach China werden, die auf dem Mond landen. Und ja, das hat auch stattgefunden im August, im Juni, ich habe schon wieder vergessen, wann es war.
Das war jetzt das
neue Zoom. Ja, August, richtig, es war August. Aber, und darfst du sagen, haben sie es geschafft? Wir wissen eh schon alle.
Es gibt so ein super kurzes Video, wo man sieht, wie das kleine Ding von der Rampe runterrollt und den Mond entlang fährt. Ich finde das so süß, dass es irgendwie so lalalala und los geht's.
Genau, also die Landeeinheit kann man sich auch anschauen. Also gibt es auch schöne Bilder. Dieser Vikram heißt der Lander, der Lander. Und der Rover heißt Pragyan. Also man spricht vermutlich anders aus. Aber da kann man halt schön sehen, da ist dieser Rover so ein Stückchen runtergefahren und hat sich dann umgedreht und einmal so diese Landeeinheit auf dem Mond fotografiert. Schaut sehr cool aus.
Ja
und der fährt jetzt.
Und sie haben sie in der Zwischenzeit haben sie ihn ja schon abgeschaltet.
Genau, sie haben jetzt vor kurzem.
Weißt du, warum der nur so kurz funktioniert hat?
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass der solarbetrieben ist und 14 Tage dauert halt ein Tag auf dem Mond und dann ist Nacht und jetzt hat er keine Sonnenenergie. Und darum parkt er jetzt und sie hoffen, dass er in 14 Tagen, wenn es wieder Tag wird, wieder aufwacht, ja?
Alles klar, das hätte ich mir eigentlich selber denken können, ja? Manchmal, naja, gut.
Müssen wir sagen, dass Russland wollte ein paar Tage vorher auch auf dem Mond landen. Die haben es nicht geschafft, die sind abgestürzt wegen einem Softwarefehler. Also hat Indien da das deutlich besser hinbekommen als die Russen. Aber hast du mitbekommen, was Indien vor ein paar Tagen gemacht hat?
Ist ein Fahrrad umgefallen, oder?
Vermutlich. Würde mich nicht überraschen, wenn das passiert. Die haben viele Menschen und viele Fahrräder dort. Aber Indien hat noch eine Raumsonde gestartet.
Ach so?
Die Raumsonde Aditya L1. Die fliegt nicht zum Mond, die fliegt zur Sonne.
Ah, nein, habe ich nicht mitgekriegt.
Doch, cool. Nein, die haben anscheinend viel vor. Die Inder ist eine Mission, die, wie der Name sagt, zum Lagrange-Punkt L1 fliegt.
Aha, gegenüber.
Gegenüber, genau. Also wir haben, wir haben Sonne und Erde und L1 liegt zwischen Sonne und Erde und L2 liegt auf der
anderen Seite.
Genau. Und diese Raumsonde von Indien, die wird sich zu L1.L1 begeben.
Das ist natürlich super, wenn man die Sonne beobachten will, dann ist das der Punkt, where you want to be. Yeah.
Genau, und auch da hat der Start hat erfolgreich funktioniert. Die ist jetzt unterwegs, ich weiß nicht genau, wann sie ankommen wird. Sie machen jetzt gerade, während wir hier aufnehmen, diverseste Manöver und dann ja wollen die halt sich vor allem die äußeren Schichten der Sonne anschauen und die Wechselwirkung zwischen Sonne und Erde, also nicht jetzt irgendwie hier Wetter, also schon auch Wetter, aber halt vor allem irgendwie hier die ganzen magnetischen, elektrischen Phänomene, also die Teilchenstrahlung der Sonne, den Sonnenwind, wie der Satelliten beeinflusst und so weiter. Also das möchte man sich da alles anschauen, damit eben ja wir besser die ganzen Instrumente, die so um die Erde herumfliegen und die wir jeden Tag brauchen, Wettersatelliten, Kommunikationssatelliten, dass die halt dann besser geschützt werden können, wenn die Sonne wieder aktiv wird mal und Zeug rausschleudert und so weiter. Also das will man alles genau erforschen und schauen wir mal, wann sie ankommen. Also ich bin überrascht, was Indien da gerade alles der Reihe nach hier so auf die Beine stellt.
Ja, coole Sache, ne? Jetzt muss man sich nur noch zusammentun, diese doofen nationalstaatlichen Ambitionen da irgendwie unterbinden und, also, Entschuldigung, Indien, aber Kooperation, ne? Macht man eh, aber da ist noch viel Luft nach oben, ja.
Am Ende sind es eh immer Kooperationen, aber.
Ja,
aber es ist zumindest vielversprechend, dass eben auch ja jetzt mit Indien ein weiteres Land ausreichend viel Technik hat, weil das ist ja, das hat ja Konsequenzen. Also ein Land, das eine funktionierende Weltraumtechnik hat, das nützt dann auch dem Land selbst. Da hast du dann haufenweise hochqualifizierte Menschen, die dann eben entsprechende Jobs haben. Du hast entsprechende Industrie. Also das ist ja generell gut für ein Land, wenn da eben auch solche ja Hochtechnik-Dinge erfolgreich funktionieren. Also
ja, absolut. Ja. Und man nutzt halt auch irgendwie die Ressourcen, die in der Bevölkerung natürlich vorhanden sind. Human Resources, um Gottes Willen.
Ja gut, wir werden nicht auf dem Laufenden halten, was die indische Raumfahrt so treibt.
Auf jeden Fall, ja. Und ein Ding, das wir verpasst haben, hätte ich noch.
Ja, bitte.
Jetzt genug mit dem kleinen Scheiß, wer ist wo gelandet, sondern mal ein richtig orges Thema.
Ja bitte, da bin ich gespannt, was richtig arg ist für dich.
Das hast du sicher auch mitgekriegt. Das war, glaube ich, auch in unserer Telegram-Gruppe erst kürzlich wieder ein bisschen im Gespräch. Es gab da, ich glaube eben Anfang Juli oder so in die Richtung, wie auch immer, im Sommer, eine neue Studie, die veröffentlicht wurde und die da besagt, das Universum könnte in Wirklichkeit nicht 13,8, sondern 26, irgendwas Milliarden Jahre alt sein. Könnte das Universum in Wirklichkeit fast doppelt so alt sein?
Also das Universum ist 3 Jahre alt. Wir haben, glaube ich, im Frühjahr 2020 angefangen. Aber ja, das ist vage an mir vorbeigegangen, diese Geschichte. Aber ich habe gedacht, das ist sicherlich ein Quatsch und habe mich dann nicht weiter damit beschäftigt. Ich habe gedacht, wenn was Interessantes dran ist, dann wirst das du sicher erzählen.
Und genau so ist es. Naja, es ist wieder mal so eins von diesen Dingen, wo man sagt, big claims need big evidence, ja. Also das zu behaupten, ist schon ein ganz schönes Stück und dann einfach so daherzukommen und sagen, ja, könnte so sein, das reicht natürlich nicht. Und das ist halt eher die Frage, ob das, was in diesem Paper da jetzt präsentiert wurde, reicht, um diesen Claim zu untermauern. Ja.
Es war schon eine wissenschaftliche Arbeit, das hat nicht irgendwer irgendwo gesagt.
Nein, es war eine super Arbeit. Es ist auch das Paper eigentlich ganz gut zu lesen. Man muss halt nur ein bisschen die Formeln überspringen, was ich auch gemacht habe natürlich. Okay, worum geht's? Es geht darum, dass das Universum expandiert und so weiter. Ja, also es ist quasi jetzt so am kosmologischen Modell, das wir haben, ist jetzt nicht unbedingt da was falsch, sondern es geht um einen Zusatz, eine Erweiterung unseres kosmologischen Modells, nämlich die der Lichtermüdung.
Aber die ist doch Quatsch.
Aber die ist doch Quatsch. Das ist lustig, ne? Es ist auch immer wieder so, alte Ideen kommen wieder herauf, ne? So wie damals die kosmologische Konstante, die sich Einstein ausgedacht hat, die größte Eselei oder wie war das, ne? Und dann diese Lichtermüdungsidee, die kommt, ich glaube, Zwicky hat die sich ausgedacht, der Lustige, ja?
In den 1920er Jahren, weil es ihm nicht gepasst hat, dass der Hubble gesagt hat, dass das Universum expandiert. Das hat er mit der Hubble, genau. hat er die Rotverschiebung gemessen. Also Hubble hat in den 1920er Jahren Galaxien beobachtet und gemessen, dass eben ja das Licht dieser Galaxien in Richtung rotes Ende des Farbspektrums verschoben ist und hat es dadurch erklärt, dass diese Galaxien sich schnell von uns entfernen und genauso wie sich der Ton einer Sirene ändert, wenn ein Feuerwehrauto oder sowas an uns vorbeifährt. Das gleiche Phänomen gibt es eben auch bei Lichtquellen, oder dass eben da wie bei der Schallquelle eben nicht die Tonhöhe sich ändert, sondern bei der Lichtwelle ändert sich die Farbe und wenn was sich von uns entfernt, wird's rot, die Farbe, wenn was auf uns zukommt, wird's blau. Das war eben Edwin Hubbles Erklärung, ist heute immer noch der Stand der Wissenschaft, also da gibt es eigentlich kaum was dagegen spricht, aber Fritz Zwicky hat gemeint, nee, das Licht bewegt sich durchs Weltall und verliert einfach dabei an Energie. Das wird müde, das Licht, und verliert Energie im Laufe der Zeit und je weniger Energie es hat, desto röter wird es erscheinen, weil halt ja, einfach gesagt, rot weniger Energie ist, als im blauen Licht drin ist.
Genau. Also die Rotverschiebung ist die, dass das Licht quasi Energie verliert, unter Anführungszeichen, durch die Expansion, also durch die Bewegung des Raums, durch den es sich bewegt.
Weil der Raum quasi die Lichtwelle auseinanderzieht, während sie sich bewegt. Auf uns zu drum sehen wir dann eine längere Lichtwelle und lange Lichtwellen sind rötlicher als kurze Lichtwellen. Also rotes Licht hat eine längere Wellenlänge als blaues Licht.
Ja, aber an sich, ich meine, die Idee an sich ist jetzt auch nicht so komplett. Also das war damals als nicht so komplett blöd, ne? Zu sagen, das könnte ja sein, dass das Licht einfach auf seinem Weg durch den Raum, durch andere Prozesse, die wir halt noch nicht kennen, Energie verliert und deswegen röter und röter und röter wird. Ja klar, Zwicky wollte die Expansion nicht.
Er wollte ein statisches Universum, aber meines Wissens nach gibt's halt auch tatsächlich Beobachtungsdaten, die zeigen, dass das Licht nicht ermüdet. Also da hat man eben so Supernova-Explosionen und so weiter beobachtet. Wir wissen ja, dass bei Supernova-Explosionen bestimmte Arten dieser Explosionen immer auf die gleiche Art und Weise ablaufen im Prinzip. Also wir wissen, dass diese Sterne immer mit einer gewissen Grundhelligkeit explodieren und dass diese Helligkeit dann immer auf die gleiche Art und Weise schwächer wird. Ja, und das wissen wir. Und wenn wir diesen Helligkeitsabfall beobachten, dann können wir das entsprechend kalibrieren. Also wir wissen zum Beispiel, sagen wir, die Supernova wird in 14 Tagen wird die um x weniger hell. Wenn jetzt eine Supernova in einer weit entfernten Galaxie ist und einer Galaxie, die sich von uns entfernt, ja, dann wird das Licht eben durch die Bewegung der Galaxie, durch die Rotverschiebung gestreckt und diese 14 Tage in diesem Beispiel, die werden dann gestreckt auf 3 Wochen, weil das Licht halt länger braucht, vereinfacht gesagt, um zu uns zu kommen. Und wenn das All jetzt sich nicht ausdehnen würde, wenn das Weltall statisch wäre und das Licht müde werden würde, dann würden wir sehen, dass egal wo die Supernova stattfindet, das wird immer gleich lang dauern. Das wären immer 14 Tage, bis das Licht auf diesen Grenzwert gesunken ist, egal wo die ist. Aber je weiter weg ist, desto röter wäre das Licht, das wir sehen. Aber das ist halt nicht das, was wir sehen. Was wir beobachten ist, je weiter weg die sind, die Supernova-Explosionen, desto länger scheinen die zu dauern. Also das hat man, ist eigentlich eine ziemlich direkte Widerlegung dieser zwickischen Idee der Lichtermüdung. Ich weiß nicht, ob jetzt in dieser neuen Arbeit eine andere Idee dahinter steckt.
Okay, pass auf. Ja. Pass auf. Die Expansion ist der springende Punkt. Ja? Also die Sache ist, wenn man die Herangehensweise hat, entweder das Universum expandiert und das Licht wird deswegen röter oder das Licht verliert anders Energie, ermüdet, unter Anführungszeichen, wird deswegen röter, wenn man das quasi das eine oder das andere hernimmt, dann geht das natürlich nicht. Weil es gibt sehr, sehr viele, also natürlich, ne? Man ist draufgekommen, dass es nicht geht, weil es sehr viele Hinweise darauf gibt, dass das Universum expandieren muss. Ja, das mit den Supernovae, das ist ein Punkt, ja. Genau, also die Zeit streckt sich nicht. Wenn das Universum nicht expandiert, ist es überall gleich. Ein anderes Ding ist zum Beispiel die Größe der Galaxien im fernen, frühen Universum. Mhm. Wenn das Universum nicht expandiert, dann schaust du zurück und das Zeug, das du siehst, die riesigen Galaxien, werden immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner.
Ja.
Und jetzt ist es aber so, dass wir beobachten, dass die Galaxien zwar über den Großteil des Universums immer kleiner und kleiner und kleiner werden, je weiter wir zurückschauen, je weiter wir wegschauen, ja, Dinge werden kleiner, wenn sie weiter weg sind, klar. Aber irgendwann fängt das an, sich oben zu drehen. Die Dinge hören auf, kleiner und kleiner zu werden, ja. und werden fast wieder ein bisschen größer, also nicht wirklich viel größer, aber wir beobachten, dass die Galaxien im frühen Universum nicht quasi kleiner werden, so wie sie sollten.
Oder kleiner aussehen, scheinbar kleiner würde. Werden.
Kleiner aussehen, genau, ja, dass sie nicht kleiner aussehen, korrekt, ja. Sondern wir beobachten, dass sie wieder quasi ein klein bisschen größer erscheinen. Sie erscheinen zu groß. Ja? Und das funktioniert auch nur, wenn das Universum expandiert, weil das heißt, dass es früher kleiner war. Ja, und deswegen ist der gleiche Raum ist auf einen viel größeren Teil des Himmels verteilt. Ja? Du musst dir vorstellen, du schaust den Himmel an und siehst da ein Stück Raum und damals, vor 10 Milliarden Jahren und so weiter, war das Universum kleiner und kleiner und kleiner. Das heißt, du hast diesen kleineren Raum auf die gleiche Himmelsfläche verteilt und drum muss das wieder größer werden. Hast du das gut erklärt? Kann ich mir vorstellen?
Ja? Ja, es ist halt alles, man muss halt immer ein bisschen drüber nachdenken über all das. Ihr könnt gerne nochmal zurückspulen, aber...
Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man sich das Universum vorstellt als uns umgebende Kugeloberflächen, die immer größer werden, ja? Eine nach der anderen, größer, 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 größer. Dann ist da quasi immer mehr Raum abgebildet auf diesen Kugeln. Und es ist auch okay, weil der Raum wird ja immer größer und man sieht immer mehr von dem Raum. Und darum scheinen die Dinge, die da abgebildet sind, quasi kleiner und kleiner, kleiner zu werden. Es ist aber so, dass dann irgendwann einmal sich das umkehrt, weil das Universum damals, wo wir zurückschauen, noch nicht so groß war. Sondern kleiner. Also das heißt, ich habe auf meine Kugelschale quasi ein kleineres gesamtes Universum drauf projiziert. Und darum werden die Galaxien wieder größer.
Genau.
Und wenn das Universum aber damals nicht kleiner war, das heißt nicht expandiert, ja, dann dürfte es diesen Effekt nicht geben. Und die Galaxien müssten kleiner und kleiner und kleiner werden, sodass wir sie dann halt irgendwann nicht mehr sehen können. Ne?
Ja, so. Aber was ist denn jetzt, wir sind uns eigentlich ziemlich einig, dass die Lichtermüdung, dass das nicht so gut ist.
Das Ding ist, ja, dass die Autoren dieser Studie, Gupta und so weiter, et al., sagen, ja, genau, natürlich expandiert das Universum, gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum das Universum expandieren muss. Aber sie haben ein Modell entwickelt, das die Expansion des Universums und die Lichtermüdung kombiniert, ja, mit einem zusätzlichen Ansatz von coupled covarying constants, also die Naturkonstanten, wie zum Beispiel die Gravitationskonstante oder die Lichtgeschwindigkeit oder Feinstrukturkonstante, was auch immer diese Naturkonstanten, dürfen in ihrem Modell des Universums ein bisschen variieren. Und zwar aneinander gekoppelt variieren. Also wenn die eine sich ein bisschen ändert, verändert sich die andere auch ein bisschen. Und jetzt stellt sich heraus, und das ist etwas, was ich ja jetzt leider nicht auf seine Korrektheit überprüfen könnte, weil dazu müsste ich irgendwie Friedmann-Gleichungen aufstellen und lösen können, wie sie in dem Paper gemacht haben. Das anscheinend kommt da bei diesem Modell, wenn man quasi die Expansion des Universums hernimmt und die leicht variierenden Naturkonstanten und ein bisschen was von der Lichtermüdung, wenn man das miteinander kombiniert, ein Modell dabei raus, das die Beobachtungsdaten vor allem die neuen Beobachtungsdaten des James Webb-Teleskops sehr gut erklären kann. Und zwar geht's um dieses Problem, über das haben wir auch schon gesprochen, der Galaxien, die quasi schon zu früh zu groß sind, ja, also zu massereich. Und es gibt quasi zu früh im Universum schon riesige, fette Galaxien. Ja? Und wenn jetzt das Universum aber durch diese Zusatz der Lichtermüdung in dem Modell quasi eigentlich langsamer expandiert oder weniger expandiert, dann war es quasi, da muss es schon älter sein, um zu dem Status zu kommen, in dem wir jetzt sind. Ja? Das heißt, du bekommst in dem Modell ein älteres Universum, ein wesentlich älteres Universum.
Okay, aber das ist prinzipiell, kann ich das jetzt mal nachvollziehen, dass das so funktioniert. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist erstens, das hast ja du auch in früheren Folgen sehr gut erklärt. Es ist ja noch gar nicht raus, ob das Problem, das die mit diesem doppelt so alten Universum gelöst haben, unter Anführungszeichen, wirklich existiert, oder? Weil wir wissen ja nicht, ob diese Galaxien, die man da als zu alt quasi oder zu groß für ihr Alter definiert hat oder beobachtet hat, ob diese Beobachtungsdaten wirklich so zu interpretieren sind, weil das alles immer nur vorläufige Analysen waren.
So ist es. Genau so ist es. Es löst quasi ein Problem, genau wie du gesagt hast, von dem man noch nicht mal wissen, ob es überhaupt ein Problem ist. Wir haben ja auch über, zum Beispiel über diese Massenfunktion gesprochen, ja, diese, die Art und Weise, wie Sterne entstehen, wie viele Sterne von welcher Masse entstehen, ja, wie viele große, wie viele kleine, und dass die Art und Weise, wie man die Masse einer Galaxie bestimmt, extrem beeinflusst, ja, dass man dann quasi die Masse teilweise unterschätzt, teilweise wieder überschätzt, ja, dass du sowieso in deiner Bestimmung deiner Masse, auch im lokalen Universum, ja, auch im, also lokalen, das Universum, was uns umgibt, die eher weniger weit entfernten Galaxien, dass man da auch schon einfach immer mindestens einen Fehler von einem Faktor 2 oder so hat, ja, in der Massenbestimmung. Das ist einfach sau schwer, die Masse von einer Galaxie zu bestimmen. Und da jetzt irgendwie ein Problem versuchen zu lösen, wo noch nicht einmal klar ist, ob es ein Problem ist. Ich finde es gut, dass sie ihre Modelle natürlich testen, oder ich finde es gut, dass sie das auch rauswerfen und sagen, hey, schaut mal her, es könnte so und so sein. Wäre das nicht irgendwie eine Möglichkeit? Let's look into this. Ja? Und genauso ist dieses Paper eigentlich, glaube ich, auch gedacht. Ja, es ist so ein Let's look into this.
Yeah,
das finde ich total cool. Ja.
Es ist eh cool, stimme ich dir auch zu. Das Problem ist halt, dass man sehr viel ins Feld führt, um eben ein eventuell nicht vorhandenes Problem zu lösen. Weil ich weiß, dass es sehr viele Arbeiten gibt und es prinzipiell nicht ausschließbar ist, dass Naturkonstanten variabel sind. Da wird immer wieder mal drüber diskutiert. Aber alles, was man bis jetzt eben beobachtet hat, zeigt uns, dass eben diese Variation der Konstanten, wenn sie denn existiert, nicht wahnsinnig stark sein kann. Das können wirklich minimalste Änderungen sein. Das heißt, da ist eh schon nicht viel Spielraum. Und wenn man dann eben mit dieser Lösung auf ein Universum kommt, das doppelt so alt ist, ich meine, das muss man dann auch erstmal wieder im Kontext der existierenden Beobachtungen erklären, weil wir haben ja auch Daten aus der kosmischen Hintergrundstrahlung und so weiter. Ganz genau. Viele andere Sachen, die uns sagen, dass eben dieses Alter von 13,8 Milliarden Jahren, dass das schon nicht einfach irgendwie aus der Luft gegriffen ist, sondern schon stark eben auch auf Beobachtungsdaten basiert. Das heißt, da müssten die erstmal erklären, wie jetzt dieses doppelt so alte Universum den ganzen Rest der Beobachtungsdaten erklärt, weil es kann ja sein, dass diese eine Geschichte mit den Galaxien erklärt, die nicht passen, wenn es denn wirklich so ist, aber es muss ja noch alles andere erklären in diesem Bild. Es geht ja nicht nur, dass sie ein Teil quasi ein Teilproblem erklären, aber dafür 20 neue Probleme aufmachen, die dann nicht erklärt werden, die jetzt problemlos funktionieren.
Das ist auch, das sagen sie auch in dem Paper sogar. Also sie sagen, das ist jetzt irgendwie, das ist so eine Idee, ne, eine interessante Idee, bla bla bla, und es passt darauf, es würde das und das und das lösen, wo man noch nicht mal weiß, ja, was eine Lösung braucht, aber natürlich gibt es viele andere Punkte, wo man sagt, wo sind die 26 Milliarden Jahre alten Sterne, ja, nämlich in der Milchstraße, warum ist die Milchstraße 13 Milliarden Jahre alt und nicht älter, warum sind die ältesten Sterne so an die 14 knapp, ne? Je nach Massebestimmungsmethode wiederum, ja. Aber trotzdem, ne? Es gibt diese, wo sind all die Sterne aus der Frühzeit des Universums? Was ist eben mit der Beobachtung des kosmischen Mikrowellenhintergrunds und so weiter und so fort, ja? Also, es macht da schon ein bisschen eine Box auf, die man vielleicht zulassen.
Wie so beim Kofferpacken irgendwie, dann stopft man in einer Ecke was rein, was rausfällt, und dann kommt's aber an 20 anderen Ecken wieder raus, das Zeug, weil es irgendwie nicht passt.
Es quillt wieder raus, ja. Und es ist irgendwie so, gerade mit diesen Galaxien, wie so eine Galaxiengeschichte, ja, man beobachtet, dass diese Galaxien quasi zu massereich sind, schon quasi zu früh als zu fette Galaxien gebildet haben. Sie sind auch quasi zu klein, also sie sind zu kompakt. Das würde dieses Modell auch quasi lösen, weil dadurch, du erwartest gar nicht, dass die Galaxien größer sind, wenn sich das Universum nicht so weit ausgedehnt hat, wie auch immer. Also es gibt ein paar Dinge, wo man aber sagt, Moment mal, ja, sind diese Galaxien so kompakt, weil wir sie nicht richtig gescheit beobachten können, weil sie eben so weit weg sind, ja, wie ihre äußeren Bereiche, die natürlich weniger hell leuchten und nicht sehen. Sind sie überhaupt so massereich? Ja? Was ist mit unserer Massebestimmung, die extrem unsicher, die auf Voraussetzungen, die im lokalen Universum mehr oder weniger gelten, basieren, ja, das, darauf basieren wir unsere Berechnungen von Galaxien im frühen Universum. Immer, das kann eigentlich nicht wirklich so ganz genau so sein, ja. Wir wissen, dass das nicht ganz genau so sein kann, aber trotzdem nehmen wir das einfach mal her, so, na, was soll man sonst machen, so in die Richtung. Und ein anderes Ding gibt's auch noch. Und das finde ich auch eine extrem interessante Geschichte. Und das ist die eigentliche Hauptgeschichte.
Ach, jetzt erst die Hauptgeschichte?
Heute. Jetzt erst. Ach, naja, Gottes Willen. Ja. Sind diese frühen Galaxien, die wir mit dem James Webb beobachtet haben, sind diese zu massereichen, extrem hell, zu hell leuchtenden Blobs, die wir da in unseren Bildern sehen, überhaupt Galaxien?
Oder sind das gigantische Alien-Raumschiffe?
Na, sind's Galaxien? Oder sind es vielleicht Dark Stars?
Okay, was sind Dark Stars?
What the hell?
Also die dunklen Exoplaneten aus der irgendwie vorletzten Folge, die hast du gesagt, das ist alles lächerlich. Jetzt kommst du mit dunklen Sternen.
Das Universum ist groß und wunderbar und die Realität ist viel besser als alles, was man sich ausdenken kann. Naja gut, das haben sich schon irgendwie auch Leute einfach ausgedacht. Ein Paper rausgekommen, auch erst vor ein paar Wochen. Supermassive Dark Star Candidates seen by James Webb Space Telescope. Und du liest diesen Titel und denkst dir, Dark Star, das war doch dieser schlechte Science-Fiction-Film.
War er schlecht? Irgendwie. Das muss Evi irgendwann mal in Zukunft in ihrer Rubrik aufarbeiten.
Evi beauftragen. Und what the hell is this even? Ja? Und es ist ein super Paper, es ist eine super Idee und es liest sich auch sehr gut. Also schaut euch das an, ja. Es geht darum, dass diese quasi Galaxien unter Anführungszeichen, die wir da sehen, vielleicht gar keine richtigen Galaxien sein könnten, sondern die ersten Sterne im Universum, die berühmten Population 3 Sterne, die wir schon so lange suchen, die ersten Sterne, wo noch keine schweren Elemente drin sind, ja, die ganz am Anfang entstanden sind, nur wären die dann halt ein bisschen anders als erwartet, nämlich Dark Stars im Sinne von Dark Matter Powered Stars. Es geht um Sterne, die durch dunkle Materie ihre Energie bekommen.
Okay, lass mir kurz mal nochmal hier, wie das wir auf gleich bin. Also wir wissen, dass unsere Sonne nicht zu den ersten Sternen im Universum gehört hat. Unsere Sonne gehört zur dritten Generation der Sterne. Wir haben auch schon die zweite Generation an Sternen gefunden, aber wir haben noch keine Objekte gefunden, die zur ersten Generation der Sterne gehören. Die muss es gegeben haben. Das waren Sterne, die halt dann ausschließlich aus Wasserstoff und Helium bestanden haben, weil das Einzige war, was nach dem Urknall gegeben hat. Die waren auch tendenziell sehr groß und haben deswegen auch sehr heiß und sehr schnell ihren Brennstoff verbrannt und nur ein paar Millionen Jahre existiert, dann waren sie schon wieder weg. Also die muss es gegeben haben, wir haben sie noch nicht gefunden. Und du sagst jetzt, dass das, was man für Galaxien gehalten hat, in Wahrheit vielleicht Sterne sind, dieser ersten Generation und noch dazu Sterne, die auf welche Art auch immer, vielleicht erklärst du das gleich, mit dunkler Materie angetrieben werden. Also das klingt seltsam, vor allem klingt seltsam, dass man einen Stern mit einer Galaxie verwechselt. Weil ich meine, das eine ist sehr groß und das andere ist nicht ganz so groß.
Ja, so ist es. Tja, diese Dark Stars haben sehr wenig mit dem zu tun, was wir so gemeinhin als Stern bezeichnen in Wirklichkeit. Okay? Sie sind erstens nicht dark, sondern extrem hell. Sonst würden sie ja auch nicht so hell leuchten wie eine ganze Galaxie. Ja? Es geht dabei um auch nicht um quasi sehr konzentrierte Masseansammlungen, sondern die sind eigentlich recht wolkig in Wirklichkeit. Diese Dark Stars sind warme, ausgedehnte Gaswolken, Wasserstoffgaswolken, die quasi noch nicht zu einem Stern kollabiert sind, sich aber schon in quasi ein bisschen dichteren Gebieten befinden und vor allem in denen sich die dunkle Materie genauso angesammelt hat. Ne? Die dunkle Materie hat ja quasi am Anfang durch die Verdichtungen und so weiter die ersten Strukturen gebildet. Und was jetzt die Sache ist, dass diese dunkle Materie, wenn es eine bestimmte Art, wenn dunkle Materie eine bestimmte Art von Teilchen ist, das mit sich selbst interagiert und sich annihiliert, sich auslöscht. Wenn die dunkle Materie quasi ihr eigenes Antiteilchen ist, dann kann es zu dieser Annihilation kommen, zu dieser gegenseitigen Auslöschung, die extrem viel Energie erzeugt. Und diese Energie, die hält diesen Dark Star quasi im Gleichgewicht und aufrecht und gibt ihm die ganze Energie, um so hell zu leuchten. Ja? Also es sind Sterne, die aus normaler Materie bestehen, aus zum bedeutenden Großteil aus normaler Materie bestehen, normale Wasserstoff, Gaswolken, in denen aber auch dunkle Materie ist und die dunkle Materie Dichte groß genug ist, dass die dunkle Materie miteinander sich gegenseitig auslöscht, was halt Teilchen und Antiteilchen ja sowieso tun, ja. Dadurch Energie erzeugt und dadurch diese quasi Gaswolke aufheizt und zum Leuchten bringt.
Okay, ja, ich meine, das klingt jetzt nicht unplausibel. Ich meine, es ist halt krass, irgendwie oder? Nicht das, was man sich vorstellt, wenn man dunkler Stern hört, weil es halt weder dunkel noch sowas ist, wie
noch ein Stern.
Aber es ist, es klingt auch nach einer sehr spektakulären Geschichte und wie gesagt, nach allem, was wir wissen und vermuten, auch plausibel. Also, wie gesagt, wir wissen halt noch nicht, was die dunkle Materie ist. Aber diese dunkle Materie kann durchaus aus Teilchen bestehen, die halt ihre eigenen Antiteilchen sind. Sowas gibt's. Und dunkle Materie kann das theoretisch auch sein. Und dann würde man das eben ja als Art von Energiequelle nutzen können für einen Stern. Die Frage ist, gibt's da, außer dass es eine interessante Idee ist, irgendwelche Hinweise dafür?
Naja, also die Sache ist die, das ist jetzt, es ist auch jetzt nicht so komplett aus der Luft gegriffen. Ich habe mir auch gedacht, irgendwie so, jetzt da schnell mal eine Idee aus dem Ärmel geschüttelt oder was, aber stimmt überhaupt nicht. Die haben schon, ich glaube 2012 war das, ein Paper veröffentlicht, wo schon klar war, dass das James Webb Teleskop quasi bald, war ja balder geplant, ja, bald kommen wird, ein Paper veröffentlicht mit, das sind diese Dark Stars, die es geben könnte, wenn es sie gibt, wenn die dunkle Materie quasi die Art von dunkler Materie ist, dann könnte es die geben und dann könnten wir die mit dem James Webb tatsächlich vermutlich beobachten. Ja, also sie haben quasi schon, die haben ein Modell entwickelt, die Autoren für diese Dark Matter Stars, für diese quasi Gaswolken, die eben von einem kleinen Prozentsatz an dunkler Materie in diesen Wolken da gepowert wird, ja. Da haben ein Modell entwickelt dafür, haben sich irgendwie ausgerechnet, wie das aussehen würde. Also sie haben quasi eine Art Sternmodell entwickelt, wo etwas Beobachtbares dabei rauskommt, ja. Du kriegst dann eine Art Spektrum, ja, eine Art Energieverteilung, die du erwarten würdest von diesem Objekt, die du beobachten kannst und vergleichen kannst mit den Beobachtungen. Ja. Also sie haben irgendwie schon da, sie haben quasi vorausgesagt, dass das James Webb diese Dark Stars finden würde, wenn es sie gibt. Die sind halt sehr weit weg. Ja. Also sie haben da drei Kandidaten identifiziert aus diesen ersten Galaxien, die jetzt das James Webb beobachtet hat, bei einer Rotverschiebung von 11, 12, 13 oder so sind die, ja. Das ist also richtig früh. Das ist so diese 300, 400 Millionen Jahre nach dem Urknall, ja. Und diese Galaxien identifiziert, die sind so weit weg, so früh dran, dass auch das James Webb Teleskop sie nicht jetzt vollständig auflösen kann, ja. Also das ist noch, das, was man da sieht, ist quasi konsistent damit, dass diese Dinge Punktquellen sind, ja, was diese Dark Stars ja auch wären, weil so groß sind die auch wieder nicht, ja. Die sind ungefähr so 10 astronomische Einheiten groß im Radius, ja, also 10-mal die Entfernung Erde-Sonne, so ja, groß. Also
bis Saturn, ja, ungefähr ist das, oder?
So, ja, genau. Und also so groß wäre diese super hell leuchtende Gaswolke. Also wären trotzdem Punkte. Und es passt quasi noch mit der Punktquelle zusammen und es passt auch mit dem, was man sonst von diesen Objekten beobachtet hat, was halt leider noch nicht viel ist, ja. Wir haben jetzt quasi die ersten Daten des James Webb, ja, das ist die noch aus dem ersten Beobachtungsjahr, das waren alles noch so, naja, ne, First Tries, Machbarkeitsstudien, schauen wir mal, was wir finden, so in die Richtung. Das ist jetzt noch nicht das, was das James Webb kann, sondern das sind alles noch Daten, die noch wesentlich besser werden können in Zukunft. Das heißt, man muss einfach schauen, was da in Zukunft dabei rauskommt, wenn man das James Webb ein bisschen länger, ein bisschen genauer, ein bisschen besser auf diese Kandidaten, Galaxien, Darkstars, draufhält, ja. Dadurch, dass sie auch quasi diese erwarteten, die zu erwartenden Spektren da sich ausgerechnet haben, auch ganz gute Kriterien aufgestellt, wie man diese Darkstars eben unterscheiden könnte von den ersten Galaxien. Ja? Also die würden dann im Endeffekt ganz andere Spektren, also nicht ganz anders, aber sie hätten, wenn man das Spektrum genau beobachtet, also diese Energieverteilung bei verschiedenen Farben, ja, wenn man das mit einer groß genugen Auflösung hat, könnte man das ziemlich gut unterscheiden, ja.
Okay, aber wir müssen noch warten, weil noch wissen wir es nicht, weil die Daten noch nicht gut genug sind.
So in die Richtung, ja. Aber der springende Punkt ist, dass wir haben schon Daten und es würde passen. Es ist jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen. Es ist eine doch, nicht ganz konventionelle Idee, sagen wir mal so. Es passt aber zu den momentanen Beobachtungen und man könnte, sobald wir bessere Beobachtungen haben, könnte das James Webb, also es hat die Kapazität, um die Beobachtungen so gut durchzuführen, dass man das unterscheiden könnte, ob es jetzt diese Dark Stars wirklich sind oder ob es doch quasi normale Stars sind, normale Population, 3 Sterne vielleicht sogar, ja.
Wieder etwas, wo wir nur die ersten Schritte machen, aber noch keine Ahnung haben, was wirklich rauskommt.
Und der wichtigste Punkt vielleicht, what the hell ist mit dieser Dark Matter, ja? Ist die dunkle Materie ein Elementarteilchen? Ist die dunkle Materie eine Art von Elementarteilchen, die ihr eigenes Antiteilchen ist? Weil das ist ja die Voraussetzung, dass es diese Annihilation überhaupt gibt, die diese Dark Stars da mit Energie versorgt, ja? Also zuerst mal wissen, was dunkle Materie ist und dann nochmal ordentlich das James Webb drauf halten und dann werden wir mehr wissen. Aber Dark Stars, ich meine, schon krass, oder? Und es würde auch diese ersten supermassereichen schwarzen Löcher, es würde die Entstehung von supermassereichen schwarzen Löchern auch sehr früh im Universum erklären, weil dieser Dark Star würde dann, wenn genug dunkle Materie annihiliert ist, also sich gegenseitig vernichtet hat, irgendwann würde das Ding natürlich kollabieren, ja?
Klar,
und es würde quasi direkt zu einem supermassereichen schwarzen Loch kollabieren.
Okay, aber schon das ist eine gute Erklärung. Im Gegensatz zu der Lichtermüdung von vorhin ist das eine Hypothese,
ist
die,
besser,
wenn sie richtig, ja, wäre, Haufen Probleme auf einmal löst, aber keine neuen schafft.
Zumindest, ja, genau. Also die, wenn die dunkle Materie so ist, wie die Voraussetzungen da sind, dann würde das keine neuen Boxen aufmachen. Ja, das stimmt. Schauen wir mal.
Ja, ich bin gespannt. Ja, bevor wir zu den Fragen kommen, die du ja vielleicht vorbereitet hast, habe ich noch was vorbereitet für dich. Und zwar auch ein Überbleibsel aus dem Sommer. Und das passt jetzt auch ganz gut zu dem, was du gerade erzählt hast, denn da kommen auch Galaxien vor. Ich habe etwas gehört in einem anderen Podcast.
Oh.
In einem Podcast von zwei einschlägig bekannten Physikern, die du auch kennst.
Wer kann denn das sein?
Die haben sich unterhalten und am Ende eine Frage gestellt. Und das möchte ich dir kurz vorspielen. Ich hoffe, die beiden haben nichts dagegen, dass ich da einfach aus ihrem Podcast was rausgeklaut habe. Und wenn, dann ja, dann ist es halt jetzt so. Ich spiele das jetzt vor und dann wirst du
sehen. Verklagt uns doch.
Ja, sag das nicht. Dann wirst du sehen, worum es geht. Also es folgt jetzt ein Ausschnitt aus dem Podcast Methodisch Inkorrekt von Reinhard Remfort und Nicolas Wörl.
Ich muss dir noch was anderes aus der letzten Woche erzählen. Ich war auf der MS Wissenschaft. Ich will dir von einem Ausstellungsstück erzählen, weil mich irgendwie total geflasht hat. Da ist ein Ausstellungsstück, da hängt im Raum, also in der Luft im Wesentlichen, eine Kompassnadel. Und wenn du dir die etwas, also die ist groß, so einen Meter, würde ich sagen, lang, und die hängt so im Raum, so schräg, als ich da reinkam, so schräg im Raum. Und dann kannst du dir die natürlich angucken, siehst, die ist irgendwie aufgehängt, so an Fäden, und du erkennst oben so eine Mechanik. Diese Nadel kann sich offensichtlich drehen und dreht sich über den Tag. Aber es ist nicht sofort erkenntlich, was das ist für eine Kompassnadel. Und dann steht es aber natürlich, wenn du näher dich damit beschäftigst, siehst du das natürlich. Diese Kompassnadel zeigt zum Zentrum unserer Galaxie, um genau zu sein, zum schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie. Und je nachdem, wie die Erde gerade gedreht ist, ändert sich das natürlich. Ne? Das heißt, diese Nadel zeigt mal nach rechts, links, oben, so ein bisschen geneigt nach oben, mhm, nach unten. Aber immer in Richtung des Zentrums unserer Milchstraße. Und da finde ich, hat mich total geflasht, muss ich sagen. Kannst du das nachvollziehen?
Ja. Da könnte man auch gut, also so als Claim drüber, Final Destination, weil irgendwann landen wir ja alle mal da. Oder?
Wahrscheinlich schon, ne? Ich überlege gerade, ob das so ist.
Also wie ist das denn, wenn Galaxien, also wenn Sterne sterben, hat man so eine Supernova, wie ist das denn, wenn Galaxien sterben? Herr Freistetter, wenn Sie das hier hören. Wie sterben Galaxien?
Ja, ist eine gute Frage, ne? Also sind das dann irgendwann alles so rote Zwerge und oder braune Zwerge, die einfach nur noch um so ein schwarzes Loch kreisen?
Oder ist das irgendwann ein schwarzes Loch?
Wahrscheinlich stürzt früher oder später alles da rein, ne?
Hätte ich jetzt gesagt, ja, aber
ja.
Ja, das war die offene Frage. Ich wurde zwar namentlich angesprochen, aber ich habe gedacht, ich übergebe das der Frau, die besser über Galaxien Bescheid weiß als ich. Kannst du den beiden Herren weiterhelfen bei ihrer Frage?
Ja, nein, es wird nicht alles ins Zentrum stürzen. Es gibt keinen Grund dafür, ihr Physiker hier. Okay, natürlich, ja, es wird irgendwann einmal, ne, Sterne explodieren, werden zu schwarzen Löchern, werden zu Neutronensternen, die meisten, der große Großteil zu weißen Zwergen. Und dann gibt's halt irgendwann noch ein paar kleine rote Sterne, die so vor sich hin glimmen, die dann auch irgendwann zu weißen Zwergen werden. Und die schwarzen Löcher sind sowieso schon quasi an ihrem mehr oder weniger Endpunkt angelangt. Die weißen Zwerge kühlen aus, ja. Niemand weiß, wie lang das dauert.
Lange?
Ewig, ja, werden zu den hypothetischen schwarzen Zwergen. Es gibt natürlich noch lange keine schwarzen Zwerge im Universum, weil das Universum noch viel zu jung ist. Das ist noch jung und fröhlich und leuchtend. Man kennt noch nichts von all diesen dunklen Dingen, die da noch kommen. Aber natürlich, irgendwann wird die Milchstraße, oder sagen wir jetzt mal, es passiert, wir wissen ja schon, dass der Milchstraße noch was anderes passiert. Na egal, eine Galaxie, stellen wir uns die hypothetische Galaxiescheibe mit Sternen, die um das Zentrum auch aus größtenteils Sternen kreisen und ganz in der Mitte ein supermassereiches schwarzes Loch, ja, und in den Spiralarmen auch schon jede Menge andere kleinere schwarze Löcher, ne? Weil es sind ja schon jede Menge Sterne explodiert und zu schwarzen Löchern geworden. Und irgendwann sind all diese Sterne, all dieses leuchtende Zeug zuerst mal über den Umweg von weißen Zwergen, toten Sternen, also quasi an sich schon eine tote Galaxie, wenn die Sterne alle tot sind. Ja. Das Wasserstoffgas ist alles verbraucht, ist alles in Sterne umgewandelt, die Sterne sind alle explodiert, die weißen Zwerge, die daraus entstanden sind, sind irgendwann dann auch mal ausgekühlt. Dann hast du eine dunkle Ansammlung, ja, eine Galaxie, die nur aus dunklen Körpern besteht. Mhm. Nur ins Zentrum fallen tun sie jetzt nicht unbedingt, weil sie haben ja immer noch ihre quasi Geschwindigkeit, sie haben ihre Masse. Ja? Also das Ding ist ja dynamisch, ob es jetzt leuchtet oder nicht. Es sei denn, die Sterne verlieren in den Explosionen ja so Unmengen an Masse, dass sich das so viel ändert. Es wird sich sicher was ändern, ja, aber es bleibt eine rotierende quasi Scheibe, eine Ansammlung an Dingen. Wenn keine neuen Sterne mehr entstehen, wird das Ganze ein bisschen aufgepufft, also die Scheibe wird weniger schmal, ja, aber die Rotation, wo soll die hin, ja? Und das heißt, es werden dann wahrscheinlich schwarze Löcher zusammenstoßen, aber das dauert ja auch ewig. Ja, diese schwarzen Löcher, die umkreisen einander ewig und es wird dann ein Universum sein, voll mit Galaxien, die aus toten Sternen, dunklen Körpern bestehen.
Ja, also es sind dann, ich weiß ja nicht, wie sich Nikolas und Reinhard eine tote Galaxie oder den Tod einer Galaxie vorgestellt haben, aber im Wesentlichen ist es nicht so, dass dann jetzt alles weg ist, so wie beim Stern, der zur Supernova wird und dann explodiert und dann ist ein schwarzes Loch und alles andere ist weg. Eine Galaxie ist dann nicht irgendwann weg, sondern sehr eine Zombie-Galaxie. Also das Zeug ist noch da, aber es ist halt dunkel.
Es leuchtet halt nicht mehr. Ja, wir haben das Glück, aber es ist wirklich ein bisschen trist, ja, also naja, das dauert noch, keine Ahnung, 10 hoch XYZ Jahre, aber irgendwann ist das Leuchten vorbei, ja, irgendwann ist es mit dem Licht, mit dem Leuchten im Universum vorbei. Wir leben in der fröhlichen Jugend, in der fröhlichen, hellen, leuchtenden Jugend des Universums, wo so Dinge wie Sterne noch möglich sind. Ja.
Wir leben im Nachleuchten des Urknalls, in den verblassenden das Funken dazu, des ja. Feuerwerks, das der Urknall war.
Je weiter man in die Zukunft geht, desto hypothetischer wird es natürlich. Ja. Also irgendwann kann man dann sagen, ja, irgendwann zerfällt die Materie vielleicht, ne? Wenn Protonen zerfallen, was wir auch noch nicht wissen, 10 hoch 31 Jahre, oder? Ist die Halbwertszeit eines
die
Protons.
Die vermutete Halbwertszeit.
Die vermutete. Also, dann irgendwann zerfällt das Zeug, ja. Oder die schwarzen Löcher werden langsam durch die Hawking-Strahlung oder andere hypothetische Prozesse zerlegt. Ja? Also entweder es bleibt so oder es zerstrahlt alles schön langsam. Wahrscheinlich ist es so, dass also die Expansion wird ja immer mehr und wird immer schneller und schneller. Es fliegt alles noch dazu auseinander. Es wird dunkel und leer. Und dann zerbröseln die Dinge. Ja? Und übrig bleibt ein Meer an Strahlung, das immer mehr auskühlt. Also ne, es wird immer kälter, es wird immer gleicher, bis es irgendwann einmal überall gleich ist und nichts mehr passiert. Und dann eigentlich Raum und Zeit ihre Bedeutung verlieren.
So ist das, Nicolas und Reinhard.
Ihr wolltet es ja wissen. Sind wir doch einfach froh und optimistisch und positiv. Da freuen wir uns daran, dass wir in der fröhlichen, leuchtenden, hellen, entropiegeladenen Zeit des Universums leben.
Genau. Ja, das war die eine externe Frage, die ich aus dem Podcast methodisch inkorrekt geglaubt habe. Aber du hast sicherlich auch Fragen aus unserer Hörerschaft.
Habe ich. Und zwar eine Frage, die ganz genau zu dem gerade eben besprochenen Dark Star, dunkle Materie Thema passt. Daniel hätte nämlich eine Frage: Wie kann es sein, dass dunkle Materie annihiliert? Gibt es denn dunkle Materie und dunkle Antimaterie oder kann sie einfach mit sich selbst annihilieren? Tja, Daniel, wenn du das rausfindest, dann kannst du dir den Nobelpreis abholen. Das wissen wir eben nicht. Wir wissen nicht, woraus die dunkle Materie besteht. Wenn es eine bestimmte Art von dunkle Materie ist, diese Wimps, ne, die können mit sich selbst, die sind ihre eigenen Antiteilchen, die können mit sich selbst sich gegenseitig auslöschen und in einem kleinen Puff an Energie vergehen. Andere Arten von dunkler Materie könnten das nicht, die hätten dann auch vielleicht Antiteilchen, ja? Also es gäbe vielleicht dunkle Materie, es gäbe vielleicht dunkle Antimaterie. Wir wissen das noch nicht. Und Daniel hat noch ein paar andere Fragen gefragt, nämlich auch gleich, dass solche dunklen Sterne, in dem Artikel steht, die dunklen Sterne sind Vorläufer von supermassereichen schwarzen Löchern, ja? Genau. Würde das bedeuten, dass die meisten Galaxien so einen dunklen Stern quasi als Vorläufer hatten? Naja, Vorläufer nicht wirklich, aber sondern es ist eher eine Art, wie soll man sagen, eine Art Kondensationskeim. Ja? Also es ist, du hast diese Gaswolke, die sich langsam verdichtet in ihrem Inneren, die dunkle Materie hat sich auch schon verdichtet und dann kommst du zu dieser Annihilation, das Ding fängt an zum irrsinnig hell leuchten, irgendwann ist die dunkle Materie so viel davon weg, also die Dichte wird kleiner und kleiner, so viel davon weg, dass das nicht mehr ausreicht und das Ding kollabiert zu einem schwarzen Loch. In der Zwischenzeit hat sich da sicher jede Menge andere Materie rundherum auch noch angesammelt. Mhm. Und du hast quasi eine Art Galaxie in the Making mit diesem Dark Star, der zu einem supermassereichen schwarzen Loch wird, in der Mitte als Art, ein besseres Wort als Kondensationskeim fällt mir jetzt auch nicht ein.
Dann nimm doch das.
Dann nehmen wir das durch, ja. Und er fragt auch, ob dann nicht, ob die dunkle Materie dann nicht auch schon jetzt, wenn das so ist, ganz weg annihiliert sein hätte müssen, ja. Und ob sie überhaupt noch zu beobachten ist und wenn ja, was die nächstgelegene große Ansammlung von dunkler Materie ist, die wir quasi beobachten, unter Anführungszeichen können.
Die, in der wir drin sitzen mit der
genau,
Milchstraße.
Genau, so ist es. Dunkle Materie, Halle der Milchstraße, genau. Ja. Also ja, natürlich hat sich die Dichte der dunklen Materie, wenn dem so ist, dann hätte sich die Dichte der dunklen Materie deutlich verringert durch diese Annihilation. Ja. Aber es ist ja auch von der normalen Materie genug übrig geblieben, obwohl es am Anfang des Universums einen riesigen Materie-Antimaterie Annihilationswahnsinn gegeben hat. Ja. Ja, also es bleibt auf jeden Fall noch genug übrig und die ist auch überall. Und wir können die nicht nur im jungen Universum beobachten, sondern auch in unserer Nachbarschaft. Also beobachten, immer nur unter Anführungszeichen. Ja. Ihre Auswirkungen können wir beobachten. Und sie ist halt überall quasi in den Galaxien, aber hauptsächlich um die Galaxien rundherum in riesigen Halos, weil sie erst dadurch diese großen Entfernungen dann zum Tragen kommt in ihrer Masse. Aber in der Milchstraße ist ja auch, ja. Neben dir ist wahrscheinlich auch ein bisschen dunkle Materie jetzt gerade, ja. So, das war Daniels Frage. Und dann gibt's noch andere Fragen zur Expansion beziehungsweise zum Zentrum unseres Universums. Marius hat eine Frage, ob es denn eigentlich ein Zentrum des Universums gibt und wenn ja, ob wir wissen, wo es ist und ob wir eine Idee haben, ob da noch was ist.
Ja, wir wissen es, wir sagen es nicht, wo es ist. damit nicht so viele Leute dorthin fahren.
Muss ich mal den Hund rausschicken.
Such's. Das haben wir in unserer Kosmologie-Spezialfolge, glaube ich, schon diskutiert, weil die ist schon eine Zeit lang her, die ist, glaube ich, so im Dezember 2020, da haben wir nur so Kosmologie-Fragen beantwortet, unter anderem auch die Frage, wo das Zentrum des Universums ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sich an dem Befund nichts geändert, nämlich, dass das Zentrum, wenn man so will, überall ist.
Genau. Und die Analogie, die er auch dann noch erwähnt, mit dem Ball, der sich quasi ausdehnt, oder der Luftballon, der aufgeblasen wird, na, der hat ja ein Zentrum. Ja, aber die Analogie, das ist ja eine zweidimensionale Analogie für das dreidimensionale Universum. Der Raum ist nicht der Raum in dem Ball, sondern der Raum ist die Oberfläche des Balls oder die Gummihaut des Luftballons, ne? Und
genau.
Das Zentrum ist quasi in der Mitte, also nicht in unserem jetzigen Raum, weil in der Vergangenheit, ja.
Genau, also stellst du dir so vor, dass wir wissen, alles expandiert, also alles entfernt sich von allem, also jede Galaxie entfernt sich von jeder anderen Galaxie. Das heißt, früher waren alle Galaxien näher beieinander, noch früher waren alle Galaxien noch früher beieinander. Das heißt, zu einem gewissen Zeitpunkt in der Vergangenheit waren alle Punkte ein Punkt, wenn man so will. Da war alles zusammengedrängt an einem Punkt, aller Raum war in einem Punkt konzentriert und dann hat das Ganze angefangen, sich auszudehnen. Und seitdem dehnt sich halt alles aus und dieses Zentrum, von dem sich alles ausdehnt, war in der Vergangenheit und in dieser Vergangenheit war jeder Punkt am gleichen Ort. Das heißt, heute ist jeder Punkt, der früher mal im Zentrum war oder halt das Zentrum, wenn du so willst. Also du kannst gerne behaupten, dass du das Zentrum des Universums bist.
Ja, es würde auch stimmen. Nur halt für alle anderen auch.
Ja.
gut, und dann hat Matthias noch eine Frage zur Expansion des Universums, nämlich das Universum hat sich ja extrem schnell ausgedehnt und so weiter, dann hat sich diese Ausdehnung verlangsamt und dann irgendwann wieder beschleunigt, ja, und er fragt eben, ob es da nicht, dann müsste es doch irgendwann diesen Wendepunkt gegeben haben, wo die Geschwindigkeit quasi von sich verlangsamt zu wieder schneller, die Expansionsgeschwindigkeit des Universums, zu wieder schneller wechselt. Das heißt, ist da dann an diesem Wendepunkt quasi die dunkle Energie entstanden oder wie genau war das?
Was soll ich sagen oder willst du sagen oder?
Kannst gern. Dann muss ich nicht so viel reden.
Das Problem an dieser Frage ist, dass wir keine Ahnung haben, was die dunkle Energie ist. Das ist ja etwas, was unter anderem mit Euklid geklärt werden soll, aber es wäre überraschend, wenn Euklid da eine definitive Antwort finden würde. Es gibt diverse Hypothesen, was die dunkle Energie jetzt ist. Wir wissen, dass dunkle Energie einfach nur ein Wort ist, mit dem wir die Tatsache beschreiben, dass eben das Universum sich beschleunigt ausdehnt. Ja, also wir haben gemessen, das Universum dehnt sich beschleunigt aus. Und diesen Tatsache haben wir genannt dunkle Energie. Also die dunkle Energie ist die unbekannte Ursache der beschleunigten Ausdehnung. Jetzt kommt es darauf an, was man als Hypothese für die Natur der dunklen Energie annimmt. Die weit verbreiteteste ist die der kosmologischen Konstante. Das heißt, da geht man davon aus, dass die dunkle Energie eine Eigenschaft des Raums selbst ist. Also der Raum hat eine Eigenschaft und diese Eigenschaft äußert sich darin, dass im Raum eine gewisse Menge an Energie ist. Das heißt, wenn ich ein Stück Raum habe, also sagen wir mal einen Kubikmeter Raum, wo sonst nichts drin ist, dann ist er nicht leer, sondern da ist eine gewisse Menge an Energie drin. Und wenn ich jetzt diesen Raum aufpuste auf 2 Kubikmeter, dann verdünnt sich diese Energie nicht, sondern dann habe ich 2 Kubikmeter Raum mit der doppelten Menge an Energie drin, weil eben ja ein Kubikmeter Raum fix diese eine Menge an Energie hat. Das heißt, als das Universum klein war, war es noch wenig Raum, das heißt, da war wenig dunkle Energie drin. Je größer das Universum durch die Expansion geworden ist, desto mehr Raum war da und desto mehr dunkle Energie steckte drin im Universum. Und irgendwann war eben diese Menge an Energie, die im immer größer werdenden Raum drin gesteckt ist, so groß, dass sie der Expansion entgegenwirkenden Gravitationskraft überschritten hat. Und dann hat das Universum angefangen, sich beschleunigt auszudehnen. Also so die Menge an dunkler Energie in diesem Modell der kosmologischen Konstante ist immer pro Raumeinheit identisch. Und weil der Raum eben konstant größer geworden ist, war irgendwann mal ausreichend viel dunkle Energie im Universum, dass es eben dann halt immer beschleunigter expandieren konnte, weil eben die Gravitationskraft dann nicht mehr ausgereicht hat, dieser Menge an dunklen Energie entgegenzuwirken. Und das war ungefähr so vor, weiß ich nicht, wann war das, 6 Milliarden Jahren war dieser Punkt erreicht? 4, 5 Milliarden Jahre, irgendwie so um den Dreh rum war das.
Ja, eher so, ja, genau, ein bisschen mehr als 3 oder 4.
Ja, also da war der Punkt erreicht, wo eben das Universum groß genug war, dass eben die dunkle Energie quasi das Ruder übernommen hat und dann ging alles viel schneller. Ist wie gesagt nur eine Hypothese. Es gibt ja noch andere Hypothesen, was die Natur der dunklen Energie sein könnte. Es gibt auch die Quintessenz zum Beispiel, von der ich nicht mehr erklären kann momentan, als dass es sich dabei um eine Form der dunklen Energie handelt, die zeitlich variabel ist, also nicht so eben wie bei der kosmologischen Konstante, eine Eigenschaft des Raums, sondern irgendwas anderes, was sich im Laufe der Zeit ändern kann, dann kommt man wieder zu anderen Modellen. Also die Frage, Matthias, ist insofern eigentlich nicht zu beantworten, weil wir keine Ahnung haben, warum das Universum beschleunigt sich ausdehnt. Und deswegen können wir jetzt auch nicht genau sagen, wann da jetzt wie was in der Vergangenheit abgelaufen ist und warum das so abgelaufen ist. Ja, müssen wir erstmal rausfinden, was die dunkle Energie genau ist.
Sie erzeugt sich quasi selbst, also der Raum erzeugt, wenn das so ist, ne? Wenn, dann erzeugt sich da die eine dunkle Energie durch die Expansion des Raums aus sich selbst. Schon absurd, das Ganze. Ja,
das Universum ist absurd.
Das ist total absurd. Eine Frage für dich, Florian, von Bernhard, der ist speziell für dich, weil ich weiß, dass du ein Experte in diesem Thema bist, nämlich das Thema, wie kommt man an Informationen? Er fragt nämlich, sehr interessante Frage, welche Informationsquellen könnt ihr empfehlen bezüglich Raumfahrt und neuen astronomischen Erkenntnissen, um auf dem Laufenden zu bleiben? Ne? Wie macht ihr das? Ja? Klappert ihr einfach Newsseiten ab und schaut euch um bei verschiedenen Forschungseinrichtungen, Portalen und so weiter? Oder wie macht ihr das? Könnt ihr etwas empfehlen, irgendwelche Portale oder spezifische Orte, wo man Informationen gesammelt bekommen kann?
Ist schwierig. Also ist eigentlich gar nicht schwierig, weil es gibt wahnsinnig viele Informationen. Es ist schwierig, etwas Konkretes zu empfehlen. Ich meine, bei mir ist es insofern nicht so wie bei anderen Leuten vermutlich, weil ich ja Astronomie studiert habe und beruflich als Astronom gearbeitet habe. Das heißt, ich habe halt dann während meiner Arbeit als Berufsastronom halt ständig die Fachliteratur gelesen. Das mache ich jetzt immer noch, zumindestens ja so überflugsmäßig. Das heißt, ich schaue auf den Preprint-Server, das nennt sich das Archive. Da laden alle möglichen Leute ihre wissenschaftlichen Facharbeiten hoch und da kann man je nach Kategorie schauen, was es so Neues gibt. Da gibt es im Astronomiebereich jeden Tag ja ein paar Dutzend bis 100 neue Facharbeiten und da schaue ich halt durch, ob irgendwas Interessantes dabei ist. Das ist eine Informationsquelle. Dann ist eine Informationsquelle, ja, die gleiche Informationsquelle, die anderen auch nutzen, ja, halt Medien, also Zeitungen. Es gibt Online-Zeitungen, ich meine, es gibt sehr viel Schrott im Internet, aber es gibt auch sehr gute Newsseiten. Also in Österreich ist der Standard, die Online-Version, eine sehr brauchbare Newsseite, auch mit einer sehr brauchbaren Wissenschaftsredaktion. Und da lese ich regelmäßig, was denn so Neues passiert. Und dann ganz viel so, wie soll ich es nennen, persönliche Netzwerke, soziale Netzwerke in dem Fall, ja, weil ich bin seit weiß nicht wie vielen Jahren auf Twitter und werde es auch nicht X nennen oder irgend so ein Quatsch, ja, und auf Instagram und auf den anderen sozialen Netzwerken, weil ich das auch für meine Wissenschaftskommunikation verwendet habe und ja, da bin ich halt mit ganz vielen Leuten aus allen möglichen wissenschaftlichen Disziplinen vernetzt und die erzählen davon Sachen. Und dann sehe ich das, wo irgendwo was passiert ist. Ja, dann sehe ich zum Beispiel, dass Leute reden, ja, und hier, passt auf, morgen kommt was Cooles über Gravitationswellen und so weiter. Und dann weiß man schon, aha, gut, da kann man sich da ein bisschen umschauen, ob es da was gibt. Also ich weiß jetzt nicht, was ich groß empfehlen könnte dem Bernhard. Ich glaube, wenn man 1, 2 seriöse Medien hat, die über Wissenschaft informieren, also im Deutschland zum Beispiel würde ich da Spektrum empfehlen, spektrum.de. Da steht viel mehr noch drin als im Heft Spektrum der Wissenschaft. Wenn man sich das nimmt und da regelmäßig reinschaut, dann sollte man schon einen recht guten Überblick über alles, was so Astronomie und Raumfahrt ist, bekommen. Und wenn man dann noch in die Tiefe gehen will, naja, dann wie gesagt, schaut gerne mal in den Preprint-Server rein. Da findet ihr wirklich so die harte Wissenschaft so direkt live vom Erzeuger, also frisch ab Hof quasi.
Ja, und das NASA-Webseiten-Imperium ist auch wirklich zu empfehlen. Also die haben auch Infos zu allem und jedem, was jetzt Raumfahrt
Genau, und ansonsten,
natürlich angeht, ja.
Ansonsten, lieber Bernhard, empfehle ich dir das Hören von astronomischen Podcasts, wie zum Beispiel das Universum oder den anderen Podcasts in unserem Podcast-Universum, also die Sternengeschichten, die Frint-Wissenschaftssendung, die Frint-Astronomie-Sendung mit Ruth, die Cosmic Latte Podcast, den Klima-Podcast, der Science Buster Podcast, und das sind jetzt nur die Podcasts, wo wir irgendwo auf die eine oder andere Art involviert sind. Es gibt noch ganz viele Podcasts, in denen wir nicht involviert sind und die überraschenderweise auch absolut hervorragend sind. Also Methodisch Inkorrekt zum Beispiel kann ich als sehr, sehr guten Podcast empfehlen, wo auch in letzter Zeit überraschend viel Astronomie vorkommt. Also Nikolas und Reinhard haben sich jetzt da in letzter Zeit in fast jeder Folge über Astronomie oder Raumfahrt gesprochen. Also
ja, mal aufpassen. Es ist einfach gerade viel los.
Ja.
Und sie kommen schon langsam auf den richtigen Weg.
Ja, oder halt den Raumzeit-Podcast von Tim Pritlove, Forschergeist von Tim Pritlove. Also es gibt so viele gute Podcasts im deutschsprachigen Raum über Wissenschaft allgemein, über Astronomie im Speziellen, und da kann man auch wunderbare Informationen finden.
Ja, das war jetzt sehr, hoffentlich sehr, sehr umfangreich, umfangreich genug für dich, Bernhard. Eine Frage habe ich noch.
Noch eine Frage, meine Güte.
Ja, eine super Frage, und zwar nämlich, schreibt uns Henry: Hallo, ich bin der Henry aus Lindau und bin 12 Jahre alt. Ich höre das Universum und die Sternengeschichten. Danke für die tollen Podcasts. Sehr gern, Henry. Danke, dass du uns zuhörst. Und hätte folgende Frage für dich, Florian. Wenn man wüsste, dass ein großer Asteroid, der für uns gefährlich ist, auf die Erde fallen würde, was würde man gegen den Aufprall tun?
Ja, das ist eine gute Frage. Die gute Antwort ist, oder die gute Nachricht ist, Henry, dass man etwas tun kann gegen den Aufprall, gegen den Einschlag. Die schlechte Nachricht ist, dass wir uns sehr, sehr anstrengen müssten, das auch zu tun, weil es nicht so einfach ist. Also man würde den Asteroid nicht in die Luft sprengen, wie man das in diversen Filmen sieht. Das würde nicht funktionieren, weil die Dinger, wenn sie gefährlich für uns sind, auch sehr groß sind. Und sehr große Asteroiden, die ein paar Kilometer groß sind, die kann man nicht einfach so wegsprengen, dass sie dann weg sind und uns nichts mehr tun. Das funktioniert nicht.
Es wird sehr hübsch ausschauen am Himmel.
Ja, aber auch
nur das kurz, Feuerwehr.
Die ganzen Bruchstücke auf die Erde. Also das ist, hilft uns nicht weiter. Was man tun würde, ist, die Geschwindigkeit des Asteroiden zu verändern. Ja, weil wenn der ein bisschen schneller ist, als er vorher war, oder ein bisschen langsamer ist, als er vorher war, naja, dann kollidiert er nicht mit der Erde, weil dann ist er entweder schon vorbei, wenn die Erde kommt, oder er ist noch nicht da, wenn die Erde kommt. Das heißt, man muss ihn ein bisschen bremsen oder beschleunigen, und das kann man auf verschiedene Arten tun. Man kann zum Beispiel den Asteroid mit einem großen Raumschiff einfach rammen. Ja, also da sollten dann keine Menschen drin sitzen, idealerweise. Aber wenn man einfach irgendwie, wenn der Asteroid...
Ich hätte da schon ein paar Ideen, aber ein anderes Thema.
Ja. Wenn der Asteroid da so vor sich hinfliegt und man einfach so mit voller Wucht den von hinten so in Flugrichtung erwischt, ja, dann macht man ihn ein bisschen schneller. Und wenn man frontal mit ihm zusammenstößt, macht man ihn ein bisschen langsamer. Das muss man halt dann nur richtig timen, dass es reicht, dass er eben nicht an uns vorbeifliegt. Ja, man könnte die Geschwindigkeit auch anders ändern. Man kann da irgendwelche Sonnensegel drauf basteln oder sowas. Da gibt es jede Menge Methoden. Man kann ihn auch mit Laserstrahlen beschießen, dann verdampft ein Teil von seiner Oberfläche. Und
das finde ich die beste Methode, oder?
Ja.
Wenn schon, dann Laserstrahlen.
Ja, und der Rückstoß beim Verdampfen, der führt auch dazu, dass der Asteroid gebremst oder beschleunigt wird. Also das ginge alles. Das Problem an der Sache ist, dass man es erstens früh genug machen muss. Das nutzt nichts, wenn der Asteroid morgen einschlagen würde. Dann hilft uns das alles nichts. Das müsste man so ein paar Jahre idealerweise, ein paar Jahrzehnte wäre noch besser, vorher machen. Weil je früher man sowas macht, desto geringer ist die Änderung in der Geschwindigkeit, die man durchführen muss. Und es ist auch etwas, ja, was halt sehr kompliziert ist. Es ist eine komplexe, aufwendige, teure Weltraummission. Und da ist halt die Frage, ob die Welt sich dann ja dazu durchringen kann, das zu tun, weil es reicht nicht, wenn jetzt, keine Ahnung, Deutschland sagt, wir machen das, weil ja, Deutschland hat keine Raketen, die es ins Weltall schicken kann. Da müssen noch andere Länder mitmachen und so weiter. Also
im Moment würde ich mich am ehesten an Indien wenden.
Wahrscheinlich, ja. Die scheinen da gut drauf zu sein. Aber ich sagte, Henry, es ist etwas, was man machen kann. Also wir können das verhindern, wenn wir es wollen. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass ausreichend viele Menschen das dann auch wollen, wenn es mal soweit ist.
Ja, das ist auch eine sehr gute, sehr umfangreiche Antwort. Vielen Dank, Florian.
und es passt auch wunderbar zum Science Frames Beitrag dieser Woche, der Asterix, der auf die Erde fällt. Denn da hat Evi einen Film vorgestellt, der ausgewählt wurde in einer Abstimmung auf Instagram im Juli. Da wurde unsere Hörerschaft, zumindest die, die auf unsere Instagram-Seite geschaut hat, gefragt, welchen Film sie denn ausführlich in Evis Science-Fiction-Film-Rubrik besprochen haben will. Und die Wahl fiel auf den Film Asteroid City, der ja unter anderem von einem eingeschlagenen Asteroiden handelt. Hast du den Film gesehen?
Nein, leider.
Dann lass es dir jetzt von Evi erklären, was in dem Film passiert und danach schauen wir an, weil es ist ein sehr, sehr guter Film. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
Hallo.
Welchen Film und welche Wissenschaft schauen wir uns diesmal an?
Ja, jetzt wollte ich ja fast schon sagen Summer Science Frames, aber die sind ja vorbei.
Genau.
Aber nicht ganz, nicht ganz. Es ist nämlich so, dass der Film, den ich heute mitgebracht habe, ist quasi noch so ein, wie sagt man, ein Überbleibsel aus dem Sommer, ist es nicht ganz. Aber es ist einer von den Juli-Filmen und zwar gab es da eine kurze Abstimmung auf Instagram, über welchen Film die Hörerschaft denn mehr hören möchte. Und da hat Asteroid City gewonnen, zu meiner Überraschung muss ich gestehen. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass Westworld oder ja einer von den anderen Filmen gewinnen wird, weil jetzt Asteroid City nicht so ein klassischer Science-Fiction-Film ist.
Ja, dann erzähl uns was über Asteroid City und warum es kein klassischer Science-Fiction-Film ist.
Ja, er hat ja schon so ein bisschen ein paar Elemente. Also es ist ja ein sehr aktueller Film, läuft vielleicht zum Teil sogar noch in den Kinos. Und zwar ist es der neueste Film von Wes Anderson. Ich werde vielleicht nur ganz kurz nochmal wiederholen, worum es in dem Film geht.
Ja, aber ohne zu spoilern, sonst sind die Leute böse.
Natürlich, genau. Ja, ich erzähle nur so das Wichtigste, was man halt wissen muss, damit wir dann eben über den Film kurz reden können. Das Wichtigste ist vielleicht, das habe ich nämlich nicht gewusst, bevor ich mir den Film angesehen habe, ist, dass der Film mehrere Metaebenen hat. Und Asteroid City ist jetzt eigentlich ein Theaterstück. Und dieses Theaterstück wird in dem Film quasi erst geschrieben oder das entsteht. Es geht so ein bisschen um diese Entstehungsgeschichte aus auch des Theaterstücks und das Theaterensemble. Und das ist die eine Ebene, die eben schwarz-weiß gezeigt wird. Und dann das Theaterstück selber, also Asteroid City, das wird dann in Farbe dargestellt. Also und zwar in dieser klassischen Farbwelt, wie wir es eben von Wes Anderson kennen. Also dieses pastellige, bunte eben auch. Mhm. Und Asteroid City selber ist jetzt eben in diesem Theaterstück eine kleine Stadt in so einem fiktiven, retrofuturistischen Amerika, das irgendwo in den ja, 1950er Jahren anzusiedeln ist. In Asteroid City ist eben auch ein, mal vor, weiß nicht wie viel tausenden Jahren, ein Asteroid auf die Erde gekracht, deswegen auch der Name. Und dort findet dann passenderweise jedes Jahr eben so ein Junior Stargazer-Kongress statt, wo dann eben die Eltern mit ihren begabten Kindern hinfahren. Aber es gibt dann eben auch Astronomen, die da auch anreisen. Und da gibt es dann eben so eine Art wie eine Talente-Show, wo dann eben die Kinder ihre Erfindungen und Experimente zeigen können. Und dann werden sie eben auch geehrt und bekommen Auszeichnungen. Ja, und dann plötzlich bei einer von diesen Veranstaltungen landet dann aber ein Alien und nimmt ihm den Meteoriten mit und verschwindet dann auch gleich wieder, ja.
Okay.
Daraufhin rückt dann natürlich, wie man es von den Filmen kennt, ja, das Militär an und stellt die Stadt jetzt unter Quarantäne. Das heißt, unsere Hauptdarsteller sind da jetzt eben gefangen eigentlich in dieser Stadt. Und das ist aber jetzt genau dieses Setting eben für Wes Anderson, wo er dann jetzt eben diese Geschichte auch von den Hauptdarstellern eigentlich erzählen kann und wie sie sich dann eben näher kommen. Und ja, und ich glaube, viel mehr sage ich da jetzt zum Inhalt gar nicht.
Ja, wo ist dann die Wissenschaft?
Ja, die kommt dennoch. Was mir jetzt bei dem Film sehr gut gefällt, ist eben auch diese Mischung eben aus Wes Anderson und dann eben auch diese Science-Fiction-Elemente, die ja sehr wohl in dem Film drinnen sind. Und es ist für mich halt so ein bisschen so seine Hommage an das Genre selber. Und ich finde jetzt ja auch diese Art und Weise, wie er das tut, toll. Also ich habe dann nochmal ein bisschen nachgedacht und den Film nochmal Revue passieren lassen. Und was mir nämlich wirklich sehr gut gefällt, ist, dass der Film hat so einen wohlwollenden Blick eigentlich auch auf die Wissenschaften. Ja, also Asteroid City selbst, das ist ja fast wie eine kleine Utopie, also da kommen lauter Leute hin, die total astronomieaffin sind und wo die Wissenschaft eigentlich ein alltäglicher Teil ihres Lebens ist, wo die Kinder, die halt zum Teil größtenteils ja, schlauer sind als die Erwachsenen und eine Erfindung nach der anderen machen und das alles eben verpackt in diesem retrofuturistischen 50er-Jahre-Design, also das hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich finde, das ist so ein bisschen Zuckerwatte für Astronomen. Ja, und dann landet eben jetzt dann auch noch dieses Alien, da habe ich mich dann eben gefragt, was würde wirklich passieren, wenn jetzt bei uns plötzlich irgendeine, wenn wir Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform haben oder eben tatsächlich ein Alien bei uns landet.
Und was wird denn passieren, wenn bei uns ein Alien landet? Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche großartigen Notfallpläne gibt. Es gibt ja nicht mal Notfallpläne für irgendwie Corona oder für sonst irgendwas. Also warum soll es für sowas einen Plan geben? Aber ich bin gespannt, ob es doch was gibt.
Nein, es gibt ja nichts. Also es ist ja auch so begründet zum Teil, dass es ja sehr unwahrscheinlich ist, dass wir da plötzlich Kontakt hätten. Aber trotzdem ist es jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn man halt total unvorbereitet ist. Es gibt jetzt eben kein offizielles Protokoll, etwa von der UNO oder so, wie man sich eben verhalten soll oder wen man jetzt informiert, ob man dann den Präsidenten anrufen muss oder eben das Militär, die Polizei, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es jetzt eben auch so, dass jetzt, wenn ein fremdes Raumschiff irgendwo herumfliegen würde, würde es ja wahrscheinlich auch entdeckt werden, weil ja genug Teleskope und so den Himmel ja absuchen.
Es sei denn, es hat eine Tarnvorrichtung.
Ja, genau, natürlich, ja. Ein Bird of Prey oder so.
Genau.
Genau, also das heißt, wahrscheinlich würde jetzt mal die internationale Wissenschaftsgemeinde davon irgendwie erfahren und sich absprechen, mal checken, ob es ein Asteroid oder irgendwas anderes ist. Die Leute von SETI haben ja 2010 eine Deklaration veröffentlicht mit Empfehlungen. Die sind ja eben auch der Meinung, dass auf jeden Fall die Öffentlichkeit und der UNO-Generalsekretär zu verständigen ist, wenn man halt jetzt zum Beispiel ein außerirdisches Signal empfängt. Ja. Aber da stellt sich ja dann auch gleich wieder neue Fragen, weil wenn man dann ein Signal empfängt, wie will man dann kommunizieren, weil das müsste ja dann aufgrund von den Entfernungen ja auch über Generationen laufen. Was antworten wir, wenn wir es überhaupt verstehen und vor allem, wer entscheidet darüber? Und dann gibt es ja auch noch wieder Wissenschaftler, wie es eben Stephen Hawking, glaube ich, war ja da der bekannteste Vertreter davon, dass wir eigentlich gar nicht so laut sein sollten im Universum.
Ja, da bin ich kein Fan davon. Also ich kenne diese Ansicht, dass man halt irgendwie nicht auf sich aufmerksam machen soll, aber wenn sie in der Lage sind, von einem Stern zum anderen zu fliegen, naja, dann was sollen die uns dann irgendwie großartig Böses tun wollen hier, weil dann haben sie eh alles, was sie haben wollen, dann sind es sowieso viel besser als wir, also was sollen die uns tun wollen? Nie habe ich nie überzeugt, dass das irgendwie ein sinnvolles Argument ist, dass wir nicht auf uns aufmerksam machen sollen.
Ja, aber da gibt es ja auch die Theorie, dass die ja vielleicht unterwegs sind, weil sie ihren Planeten schon ausgebeutet haben und unseren dann für Ressourcen oder irgend sowas brauchen.
Ja, finde ich auch doof, weil wenn die in der Lage sind, irgendwie Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende in irgendeinem künstlichen Habitat zu überleben, was sie müssen, wenn sie von einem Stern zum anderen fliegen, naja, ich meine, dann sind sie in der Lage, autark zu leben. Was brauchen sie dann noch irgendwie Ressourcen von uns?
Batterien aufladen bei uns.
Naja, aber die müssen in der Lage sein, ausreichend viel Strom zu gewinnen oder sonst was. Also man kann sich gar nichts vorstellen, weil keiner weiß, genau, wie Aliens drauf sind, aber es ist mir persönlich immer unplausibel erschienen, dass Aliens in der Lage sind, zu uns zu reisen, dass die irgendwas von uns wollen könnten, was sie nicht eh schon längst haben. Habe ich nie verstanden.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde, das ist ja alles hypothetisch, was wir uns ja nicht wirklich vorstellen können. Also wir können es in die eine und die andere Richtung vorstellen oder eben nicht. Ja. Aber, und das will ich zum Schluss noch erwähnen, ich habe jetzt zwar kein Protokoll oder keine Anleitung gefunden, was zu tun ist, wenn wir Kontakt haben. Mhm. Was ich allerdings schon gefunden habe, das ich sehr interessant finde, ist ein Alien Apocalypse Survival Guide. Also 6 Dinge, die man machen soll, sollten uns die Aliens attackieren.
Wer schreibt den?
Es ist von Oxplore und da darf man Big Questions, also große Fragen stellen und die beantworten das dann so gut es geht und ich finde es wirklich gut, die Seite. Also da kann man sich ein bisschen herumspielen.
Von der Uni Oxford ist das. Okay, das ist eine Wissenschaftskommunikationslernseite von der Uni Oxford.
Genau, ja, richtig. Ja. Auf jeden Fall gibt es jetzt eben auch 6 Empfehlungen, wie man sich verhalten soll. Sollten die Aliens doch angreifen. Und ich finde die erste, finde ich ja total genial, weil die ist gleich einmal, don't touch them, also nicht angreifen. Das zweite, das wäre dann don't communicate with them.
Das ist unfreundlich,
ja, Oxford. Also besser nicht mit ihnen sprechen. Die restlichen sind dann halt organize your supplies, also dass man ja nicht weiß, wie lange die bleiben und was da passiert. Also immer schön die Speisekammer aufgefüllt haben. Ja, so geht es dann weiter. Ja, dann 5. think offense, not defense. Und 6. ist prepare to be a lone wolf. Also man soll sich dann darauf vorbereiten, dass man vielleicht alleine länger unterwegs ist.
Sie warum nicht so unfreundlich sind denn jetzt gegenüber. Können auch freundlich sein.
Be armed and ready to run at any moment. Da könnte man eher fast denken, dass das amerikanisch ist und nicht britisch. No more Mr. Nice Guy, it's survival or bust.
Ach, da bin ich kein Fan, sehe ich anders. Gut, aber wir wissen immer noch nicht aus wissenschaftlicher Sicht, was wir tun sollten, wenn die Außerirdischen landen. Also, was würdest du machen, wenn ein Alien landet und sagt, grüß Gott?
Den Universalübersetzer.
Ja, wir gehen mal davon aus, dass man kommunizieren kann, weil sonst kann man eh nichts machen.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das kann man so hypothetisch nicht beantworten, oder? Weißt du, was du machen würdest?
Keine Ahnung, ich würde mal ein Foto machen, auf jeden Fall. Selfie für Instagram.
Bist du Influencer, du?
Nein, keine Ahnung. Wenn ich davon ausgehe, dass ich kommunizieren kann mit dem Ding, dann würde ich es fragen, ja, was es denn so vorhat. Und je nachdem, wenn es sagt, ja, ich komme jetzt hier und esse dich, dann bin ich armed und ready und laufe davon. Und wenn es sonst irgendwie was wissen will, dann sage ich ihm Bescheid. Vielleicht will er wissen, wo das nächste Klo ist oder sowas. Weiß man ja alles nicht.
oder nach dem Weg fragen oder genau. Wie.
Es gibt übrigens, wer nicht nur Filme schauen will, sondern auch etwas lesen möchte, es gibt ein schönes aktuelles Buch von Dennis Taylor, den kennen einige vielleicht als Autor der Bobbyverse-Bücher. Die habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal empfohlen und der hat im Sommer ein neues Buch rausgebracht, das heißt Außerirdisch. Das ist sehr amüsant und es geht genau um das, nämlich so ein Jugendlicher in einem Kaff in den USA, ja, überfährt ein außerirdisches Wesen, was aber nicht merkt, weil es unsichtbar ist. Aber er hat halt überfahren und jetzt ist er tot. Und dann sucht er mit seinen Freunden nach dem Raumschiff und dann findet er das Raumschiff der Aliens und dann passieren jede Menge spannende Sachen. Also da war der erste Kontakt quasi ein Verkehrsunfall, der aber dann zu jeder Menge spannender Abenteuer geführt hat. Sehr spannendes, lustiges, lesenswertes Buch.
Ja, klingt gut. Ich glaube, das werde ich mir mal ausbauen von dir. Ja. Ich glaube, ich würde mit dem Alien auf den Gin Tonic gehen und ein bisschen plaudern.
Okay, na, das ist doch ein guter Plan, sofern das Alien Gin Tonic mag, aber warum sollen sie das nicht mögen? Das ist ja gut. Gin Tonic.
Wir machen das so wie bei First Contact.
Ah ja, stimmt, genau. Da haben sie Tequila getrunken. Ja, das geht auch.
Start genau.
First Contact, ja. Passt, ja. Dann gehen wir mit den Aliens in eine Bar und dann kann man mit den Aliens diskutieren, was sie so für Filme schauen. Und wir werden beim nächsten Mal lernen, was es wieder aus den Filmen zu lernen gibt. Hast du schon einen Film auf deiner Liste für nächstes Mal oder lassen wir uns überraschen?
Ich habe ihn schon auf meiner Liste, aber ich glaube, wir lassen uns überraschen.
Okay, na dann sind wir schon gespannt auf die Überraschung und hören uns wieder in der nächsten Folge mit einem überraschenden Science Frame Filmgespräch. Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Ja, was würdest du tun, Ruth, wenn du durch die Gegend spazierst oder fährst oder was auch immer du machst und auf einmal steht ein Alien vor dir? Wie würdest du reagieren? Was würdest du machen?
Was würde ich machen? Vermutlich einmal laut schreien.
Warum? Vielleicht schaut es ganz normal aus.
Ja, es hängt ja davon ab, in welcher Art und Weise, in welcher Umgebung und in welchem Kontext sich mir dieser Alien präsentieren würde. Vielleicht würde ich ihm Musik vorstellen und schauen, ob er tanzen kann.
Würdest du dann singen oder was?
Um Gottes Willen, das lassen wir ihm lieber erspart bleiben, aber...
Also, das würdest du tun, würdest du ein Alien zum Tanzen
naja, weil
auffordern?
Reden, weiß ich nicht, naja, aber welche Art von quasi nonverbaler oder noch über das Verbale hinausgehenden Kommunikation gibt's.
Ja, vielleicht, also gehen wir mal davon aus, der kann kommunizieren. Also der hat irgendwo Österreichisch gelernt.
Wahrscheinlich, ja. Österreichisch
ja,
sogar.
Warum nicht? Ja, wenn er Englisch lernen kann, kann er auch Österreichisch lernen, der Alien. Er kommt vorbei und sagt, Servus, und dann...
Und schaut aber komisch aus, oder ja, was?
Sagt, Servus, ich komme vom Mars.
Na geh, vom Mars. Vom ja. Mars kommt er doch nicht, das ja. wissen wir ja. Ja. Aber dann könnte er nicht reden, wenn er vom Mars ja, käme.
Jetzt sag ich, du warst aber nicht der, der immer so realistisch ist und sowas verweigert. Aber ich sag mal, es kommt ein Alien, der als Alien ja. erkennbar ist und er ja. kann mit dir kommunizieren oder es oder sie oder was auch immer, ja?
Mir würden sicher ein paar englische Wörter, die mit F anfangen, entfleuchen als Reaktion.
Fantastic. Fabulous.
Zum Beispiel. zum Beispiel, ich weiß, und dann, keine Ahnung, es kommt darauf an, wie sich das Gespräch entwickelt.
Ja, was würdest du an Alien fragen?
Wahrscheinlich würde ich so ein bisschen aus den Augenwinkel die Umgebung im Auge behalten, ob da jetzt dann irgendwie ganz viele kommen und ob es irgendwie sich komisch anfühlt oder ob er freundlich ist. Ich würde fragen, ob ich mitfliegen darf. Das wäre wahrscheinlich nach der Musik der nächste Schritt.
Nach dunkler Materie kannst du fragen, nach dunkler Energie kannst du fragen, wie das mit den Galaxien ist, den dunklen Sternen.
Ja, also ist, ja, aber du hast mich gefragt, was ich als erstes mache.
Ja,
ja, also schon. Nach Schreien und Tanzen und fragen, ob ich mal eine Runde mitfliegen kann, würde ich wahrscheinlich mit den wissenschaftlichen Fragen anfangen.
Okay, also du würdest dem Alien zuerst mal auf die Nerven gehen. Ich bin das Alien, dann treffe ich dich und dann schreist du rum und dann hüpfst du rum und dann tanzt du rum und dann fragst du, kann ich mitkommen? Und dann würde ich schwer schon weg.
Tja, das hätte er sich vorher überlegen müssen, der Gute oder die Gute oder was auch immer. Ja,
ja, aber dann machen wir doch einfach das, was wir mit Evi besprochen haben, nämlich wir gehen mit dem Alien auf ein Gin Tonic.
Ja, das ist auch eine gute Idee.
Wunderbar. Ja, haben wir noch was zu tun? Wir müssen uns für all das bedanken, was unsere Hörerschaft uns zukommen lassen hat über den Sommer, wo wir uns nicht bedankt haben, weil wir es alles vorab aufgenommen haben.
Ja, jede Menge... gutes Geld ist in unsere Richtung geschleust worden von euch.
Ja, wir nehmen auch schlechtes Geld übrigens, also wir sind da nicht so.
Pecunia non olet. Von euch allerliebste Hörer und Hörerinnen Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich. Also wir bedanken uns natürlich immer auch bei denen, die uns kein Geld in die Schuhe schieben.
Genau.
Danke fürs Zuhören, weil das darum geht's ja. Und danke fürs Fragen stellen und danke fürs sich beteiligen
an genau.
was auch immer, Kanälen und so weiter. Danke fürs Weiterempfehlen.
Danke auch für die Kommentare und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Das hilft mehr, als man denken würde.
Ja, die kenne ich natürlich nicht, weil ich da nie schaue, aber.
Ja, wenn es gute Kommentare sind, sonst hilft es uns
nicht. Die schlechten löschen wir eh.
Also. Da kann man nicht löschen, wenn es die Podcast-Plattformen sind, ja. Gute Bewertungen, gute Kommentare helfen uns da.
Ja, vielen Dank. Und auch einfach weiterempfehlen, also ja, damit so viele Leute wie möglich in den Genuss unserer Weisheiten kommen. Aber natürlich bedanken wir uns ganz besonders auch bei den edlen Spendern und Spenderinnen. Ihr könnt uns über drei verschiedene Arten unterstützen. Erstens PayPal, ja, gibt's einen Link in den Shownotes. Zweitens Steady, drittens Patreon, wo man ein Abo abschließen kann und uns regelmäßig quasi automatisch Geld zukommen lässt, was natürlich für uns auch quasi gut ist, weil dann haben wir so eine Art Planungssicherheit. Nicht, dass wir jetzt die so groß brauchen, aber ja, immer gut.
Schon nix.
Also schaut nix, ja genau. Steady, Patreon oder PayPal. Und seit dem letzten Mal, seit Mitte Juni, hat sich da natürlich jetzt einiges angesammelt. Also es hört sich jetzt so an, als würden wir urviel Geld kriegen, aber es ist halt einfach auch schon eine lange Zeit.
Ja, es wäre nicht schlimm, wenn wir urviel Geld kriegen. Ich meine,
na, wäre auch okay, ja. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an Sven, an Jochen, an Stefan. Danke Markus, danke Diego, danke Mario, danke Thomas, Magali, Peter, Matthias, Carsten, danke Tino, danke Kilian, danke Christoph, danke auch für die netten Worte, Christoph, der nämlich geschrieben hat, dass wir in Analogie an mein Lieblings-Bruce Willis-Plakat die besten Astronomen, die ich kenne, sind. Danke Christoph. Danke Karl-Heinz, danke Benjamin, Matthias, Mike, Katharina, Michi. Danke für den Hochzeits-Bubbly-Hitzebier-Beitrag war das. Ach, vielen Dank, also auch speziell für dich, für deine Hochzeit. Ne? Danke Sabine, Matthias, Wiebke, Markus, Roman, Benjamin, Carsten, danke Tim, der Mitglied des Physikalischen Vereins in Frankfurt am Main ist und der das 200-jährige Bestehen dieses Vereins gerade feiert.
Da habe ich mal einen Vortrag gehalten
dort, glaube ich. Frohes Feiern. Team. Ja?
Ja, ich glaube.
Sind die nett? Also,
ja, das nett. War nett ja. dort.
Cool, ja, also ja. Physikalischer Verein, seit 200 Jahren bestehend und aktiv. Also Team wahrscheinlich noch nicht so lang, aber frohes Feiern.
Ja.
danke Jochen, Thomas, Lukas, Martin und Laura Josefine.
Ganz vielen Dank.
Das war jetzt PayPal, jetzt kommt noch Steady und Patreon, und zwar haben ein Abo abgeschlossen. Ganz herzlichen Dank. Wolfgang, Dörte, Vincent Frederik, Enno, Martin, dann jemand namens Quo, Status vielleicht, und noch eine andere Person namens neuedaten.com. So, wenn ihr uns euren Namen verratet in eurem in eurer Spendentätigkeit, dann können wir uns auch namentlich bedanken, wenn ihr das wollt. Wenn ihr das nicht wollt, dann ist natürlich auch voll okay. Danke, neuedaten.com.
Neue Daten sind immer gut.
Ja, genau. Brauchen wir immer mehr davon, ja. Genau.
Ja. Ganz vielen Dank, das ist wunderbar. Das einzige Geld, das dieser Podcast bekommt, bekommt er von der Hörerschaft. Wir kriegen von niemandem anderes was. Wir kriegen nichts von Apple, wir kriegen nichts von Spotify, wir kriegen nichts von irgendeiner Lobby oder sonst was, nur von euch. Und deswegen freut uns das. Und wir bedanken uns nicht nur per Nachricht im Podcast, sondern ich habe es jetzt endlich geschafft, nachdem das leider aus diversesten Gründen lange liegen geblieben ist, ich habe es endlich geschafft, die Grußkarten vom Universum auf den Weg zu bringen. Denn es haben ja viele Leute, die sich bei Steady oder Patreon uns unterstützen, das Paket ausgesucht, wo eines der Goodies, das man bekommt, eine Grußkarte vom Universum ist. Und auch für die, die bei PayPal einen ausreichend hohen Betrag überweisen und die Adresse da lassen, gibt's das auch. Da hat sich leider einiges angesammelt, weil, wie gesagt, es aus diversen Gründen dazu gekommen ist, dass ich das nicht machen konnte. Aber ich habe die Karten jetzt soweit fertig. Auf einigen fehlt noch die Unterschrift von Ruth. Das heißt, wenn wir uns nachher dann gleich sehen, Ruth, kriegst du was zum Arbeiten. Musst ein paar Mal ungefähr 50 Mal oder so deinen Namen schreiben. Und ist dann, kommt das Ganze in den Postkasten und macht sich auf den Weg zu euch. Ja, das wollte ich noch sagen. Und dann, weil du das ja schon am Anfang untergebracht hast, habe ich das fast jetzt vergessen, nämlich zu fragen, was es so veranstaltungsmäßig noch gibt. Kann man dich noch abseits von Jena irgendwo sehen?
Jena, 13. abends, kommt alle hin. Und ja, des Weiteren werde ich dann eine Zeit in Westösterreich verbringen. Gute Nachrichten für euch, nämlich bin ich am 16. und 17. in Feldkirch. Da gibt's auch eine Lesung mit Planetarium, also in Wirklichkeit eigentlich nur eine Planetariumsshow, weil das Planetarium das Coolste ist, aber kauft das Buch trotzdem, egal. Feldkirch, 16. und 17. September, und dann werde ich eine Woche im schönen Montafon sein und die Schüler und Schülerinnen des Montafons in einem Planetariumsmarathon eine Woche lang beglücken mit dem Weltraum. Genau, und dann gibt's am 29. September noch einen Nachmittagabend in Graz bei der European Researchers Night. Klingt auch nett. Ich glaube, das wird ganz lustig, ja. Und da gibt's auch einfach so, ja, Planetariums-Shows, und kommt vorbei, schaut's euch an, plaudert mit mir, wenn ich Zeit habe.
Mach das. Bei mir ist nicht ganz so viel los noch im September. Ich habe am Samstag den ersten Auftritt im Stadtsaal, aber der ist schon vorbei, wenn diese Folge erscheint. Das heißt, entweder ihr wart in Wien oder ihr wart nicht dort. Man kann am 14. September noch nach Radentein in Kärnten kommen. Das ist, glaube ich, am Weißen See irgendwo. Auf jeden Fall in Kärnten.
Dort ist schön.
Und wer es schafft, dorthin zu kommen, kann dort um 20 Uhr eine Show der Science Busters mit mir, Martin Puntigam und Martin Moder sehen. In Radentein in Kärnten. Und danach gibt es die gleiche Möglichkeit am 21. September in Oberösterreich in Steyr. Da geht das auch noch. Verlinke ich auch in den Shownotes, wo das geht. Und das war's, glaube ich, schon. Nein, es ist erst der 22. Entschuldigung, der 22. September in Steyr. Und dann ist eigentlich schon wieder alles, was es gibt, bevor die nächste Folge erscheint. Im Oktober gibt's dann sehr viel mehr. In Österreich, in Deutschland, ja, auch in Deutschland, in Puchheim. Ich glaube, es ist in Bayern. Da bin ich am 14. Oktober. Aber wie gesagt, das kommt alles dann in den nächsten Folgen. Schaut in unsere Shownotes, schaut auf unserer Homepage, da stehen die diversen Termine. Also wir sind da viel unterwegs. Und ich freue mich, wenn ich den einen oder die andere aus der Hörerschaft dort treffe. Ich habe in letzter Zeit auch immer Aufkleber und Postkarten von das Universum mit und von den anderen Podcasts. Also wer gratis Sticker haben will, muss da vorbeikommen und kann sich dann welche davon mitnehmen.
Ja, T-Shirts haben wir noch keine, aber ihr könnt euch einen Sticker holen und vor euer T-Shirt picken.
Genau. Ja, und dann haben wir jetzt alles, oder?
Ja, ich glaube, das war's. Haben wir gut abgehandelt, oder?
Wunderbar, jetzt haben wir den Sommer und in der nächsten Folge gibt's dann wieder, ja, was Neues.
Aktuelles. Sehr gut. Aber ich habe auch.
Ja, nein, nee.
Ich habe auch ein neues Bericht.
Nee, natürlich. Ja, ich wollte sagen, es gibt dann jetzt in der nächsten Folge, erzähle aber nicht das gleiche nochmal, sondern es kommt was Neues. Das wollte ich sagen.
Wieder was anderes. Ja, macht es gut bis dahin. Ja. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, ich auch. Wir machen uns gleich auf den Weg nach Wien zu einem Podcast-Treffen. Also einem Treffen von Podcasterinnen und Podcastern. So ist es nämlich. Nicht ein Treffen unseres Podcasts, das hätten wir schon angekündigt, sondern diverse Podcasterinnen und Podcaster treffen sich und ja, wir treffen uns mit und ich freue mich schon.
Werden wir dann erzählen das nächste Mal, wie es war.
Genau.
Wenn es spannend war.
Ja, wird schon spannend sein. Ich habe Kugelhopf gebacken.
Ui.
Ja.
Okay.
Kriegst du was ab.
Da ist mein Mitbringsel, wird er total abstinken gegen deinen Kugelhopf wahrscheinlich. Naja, schauen wir mal. Okay.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.